Es ist ein verrückter Monat. Es ist ein Monat voller Magie, ein Monat voller Zauberei, ein Monat voller Hexerei, aber auch ein so ein richtig muggeliger Monat. Ein Monat voller unvorhersehbarer Ereignisse und fantastischer Tier,
Fantastische Podcast-Folgen und wo sie zu finden sind. Ja, genau.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Hier ist die Eulenpost, das sozusagen euer Mail- und Twitter-Feature von WIMAF im WIMAF-Spezialmonat, in dem wir nur Harry Potter gucken. Und dann machen wir zwischendurch diese Eulenpost, in der wir uns eure Mails und eure Tweets angucken. Wir haben ja gesagt, wir machen das nach jeder Folge. War sehr optimistisch geplant.
Ja, ja.
Ist so ein bisschen, wir haben auch noch 3-4 andere Sachen zu tun, haben wir gemerkt.
Ja, überraschenderweise. Das Ding ist halt auch, was wir so ein bisschen unterschätzt haben, ist auch dieses, es kommt ja Montag eine reguläre Folge, also Montag eine Folge und Mittwoch eine Folge, ja. Was hier schon super knapp ist. Ja. Und dazwischen noch eine Eulenpost zu machen, ist halt totaler Wahnsinn.
Das stimmt.
Und es ist jetzt, 4 Tage vor Weihnachten oder 5 oder so. Und ich erschieß mich bald.
Ja.
Also ich habe hier bald ein, warte mal, ich versuche mir gerade einen Zauberspruch dafür auszudenken. Durchdreo Verrücktus.
Ja.
Der an mir.
Den du an dir selber praktizierst.
Mhm.
Wir haben ja vor ein paar Tagen haben wir eine Eulenpost zur Folge 4 schon halb aufgenommen, bis wir dann abbrechen mussten, weil Uke kam.
Ja, die hängt jetzt hier vorne dran.
Ach so, na, weil ich jetzt nochmal begrüßt habe, ich würde sagen, die kommt einfach jetzt. Und dann, also nur, dass die Leute jetzt wissen, jetzt kommt
eine halbe. Aber da hast du ja auch begrüßt.
Ja, aber dann hören sie, aber jetzt wissen sie halt wenigstens, weil sonst wundern sie sich jetzt.
Also jetzt kommt gleich ein super komischer Einstieg.
Genau, also jetzt kommt nochmal eine Begrüßung.
Genau.
Weil jetzt spielen wir euch die Eulenpost, die halbe Eulenpost zur Folge 4 vor, die wir vor ein paar Tagen aufgenommen haben und nicht beenden konnten.
Genau.
Viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob das Eulen- oder Uhu-Geräusche sind.
Das war ein Uhu.
Also. Ja? Ist das so? Nachts im Wald sind doch mal Eulen. Uhus gibt es doch gar nicht so viele. Sind Uhus nicht so wahnsinnig ausgestorben? Aber sind Uhus nicht letzten Endes auch so eine Art etwas größere Eulen? Und wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben eine Menge Post zu unserer Besprechung von Harry Potter Teil 3 bekommen.
Ja, wir haben ja jetzt im Prinzip eine Eulenpost nicht ausgelassen, aber die hätte theoretisch kommen müssen vor der Folge mit Aurel.
Ja.
Haben wir nicht geschafft. Und deswegen machen wir die jetzt.
Ja.
Also wir machen jetzt Eulenpost zur Folge, ich glaube zu Harry Potter 2 und 3 oder 3, aber manche haben auch noch was zu 2 geschickt.
Ja.
Und gestern kam aber Aurel und morgen kommt dann Sophie Passmann.
Ja.
Und da werden wir dann zu beiden zusammen eine Eulenpost machen, vielleicht am Sonntag oder so.
Also zu 4 und 5?
Genau.
Okay.
Nur so. Die könnt ihr dann einfach in eine Mail schreiben, also würde ich damit nur sagen, weil ich glaube, wir schaffen nicht, weil heute müsste ja schon die für gestern kommen und das ist aber erst schon die für letzte Woche.
Ja, ich habe schon lange gar nicht mehr verstanden, was du mir
vielleicht ist auch alles, was ich gerade gesagt habe, gelogen und wir machen es dann, wie es kommt.
Jetzt, heute soll es aber um die um Folge 3 gehen und eure Eulenpost dazu, was ihr uns geschrieben habt zu Harry Potter Teil 3 und was wir dazu erzählt haben, wo ihr uns korrigiert habt oder wo ihr vielleicht noch Anmerkungen habt. Und wir starten mit den Mails, glaube ich. Ne? Ich glaube, es geht hauptsächlich um E-Mails heute, oder?
Ja, E-Mails ein bisschen, wenn ich auch in die Tweets reingucken und in die Kommentare. Ich glaube, wir schaffen es heute nicht ganz so ausführlich wie die letzten Male, weil jetzt, es wird auch in der nächsten halben Stunde an der Tür klingeln und Uke kommt, mit dem wir jetzt gleich im Anschluss Folge 7 und 8 aufnehmen, also Harry Potter 7 und 8.
Ja.
Und deswegen können wir das nicht ewig machen. Außerdem haben wir auch festgestellt, dass sich natürlich sehr viel wiederholt und wir versuchen euch alle zu Wort kommen zu lassen, aber ich würde vielleicht hier und da mal gucken, wenn jemand genau das gleiche schreibt, das zu überspringen. Und ich würde aber auch gucken, dass ich ganz am Ende unserer Reihe dann irgendwie Anfang Januar vielleicht auch nochmal reingucke und wenn ich dann noch ein paar besonders schöne Sachen sehe, die mir jetzt durchgerutscht sind, dann machen wir da nochmal so ein, wie war es für uns? Genau, so ein Eulenpost-Recap.
Ja, wir werden auf jeden Fall jeden nennen, der uns hier geschrieben hat quasi. Wir werden uns nicht, wenn es sich allzu sehr wiederholt, alle Mails komplett vorlesen.
Genau.
So, okay, dann schieß los.
Gesine Pop schreibt, ich glaube, sie hat uns auch schon geschrieben. Hallo an Nils und Jär, eine Mithufflepufferin. Meine Reaktion auf diese Einordnung wäre ungefähr wie deine, Maria. Nee, war ungefähr. Ich wollte nur noch mal Danke sagen für die vielen WiMA-Folgen, die ihr gerade macht. Ich genieße es, so oft WiMA hören zu können, aber macht euch nicht kaputt damit, bitte. Tja, leider zu spät.
Das ist schon geschehen.
Mir wird jetzt erst so richtig, ach so, übrigens, uns macht das natürlich Spaß. Klar ist das gerade anstrengend für uns, weil wir auch beruflich gerade so ein paar Sachen noch.
Und es ist ja auch noch Weihnachten, also müssen noch Geschenke gekauft werden.
Aber es ist irgendwie so kurz vor Jahresende, alle Kunden sind aufgeregt, wir machen noch irgendwelche Projekte, schließen wir noch ab. Und als wir dann ja zu den zweimal die Woche Ideen noch die Eulenpost und so. Das Ding ist halt, wir wollen es ja machen, also wir... So, uns macht es halt total Spaß. Aber wir haben, also ich sag mal so, ich war heute Nacht um 4 im Bett, letzte Nacht, als ich fertig war mit Arbeiten.
Zu atmen.
Zu atmen auch, ja. Ich war heute Nacht, ich war so richtig, bin so aufgestanden, wer bin ich, was ist Zeit, was bedeuten Dinge? Und deswegen sind wir alle einfach ein bisschen müde. Ja. Aber es macht uns trotzdem Spaß. Mir macht es total Spaß, das mit dir zu machen.
Mir macht es auch Spaß, total.
Wir sind übrigens auch gerade von der Couch auferstanden aus Ruinen und der Eulenpost zugewandt und haben gerade Teil 7 und 8 am Stück geguckt.
Ja.
Das ist also die Stimmung, in der wir gerade sind. Doch wenden wir uns den Fehlerkorrekturen von Teil 3 zu.
Absolut
Teil 3
richtig.
War nochmal... Azkaban, der Gefangene von Azkaban. Mhm. Genau.
Der beste Teil. Ich finde jetzt nach wie vor auch immer
noch
der beste Teil.
Ja, interessant. Spoiler-Alarm, würde ich mal sagen. Aber gut. Mir wird jetzt erst so richtig bewusst, also jetzt wieder Gesine, wie das mit den Filmen ist, wenn man sie ohne Harry Potter-Hintergrund schaut. Eigentlich ein Spagat. Die Filme wollen ja möglichst genau am Buch bleiben. Manche Dialoge scheinen wirklich direkt aus dem Buch übernommen, aber sie können halt nicht alles unterbringen. Nils hat zum Beispiel zu Recht gefragt, wie Sirius in Hogwarts reinkommen konnte. Die Dementoren müssten doch auch seine Hundform kennen. Das ist im Film echt nicht klar, aber es ist mir nie aufgefallen, weil ich aus den Büchern ja wusste, dass sie die Hundform eben nicht kannten, weil ich wusste, dass und warum Sirius Black und James Potter und Peter Pettigrew unregistrierte und unentdeckte Animagi waren und warum die Auerweide gepflanzt wurde und so weiter. Aber das haben euch bestimmt schon 1000 Leute erklärt. Bin gespannt auf weitere Folgen. Jetzt habe ich wegen euch angefangen, die Filme nochmal zu gucken, obwohl ich eigentlich nur Fan der Bücher war. Man hat ja sonst nichts zu tun vor Weihnachten. Liebe Grüße, GP.
Unregistrierte Animagikus oder so, das ist so ein
Animagi
bisschen,
sind die sich bewusst in Tiere verwandeln können.
Aber dann ist das ja so ein bisschen, wenn die unregistriert sind, ist so wie ungechippt.
Mhm. Weißt du, was ich auch interessant finde?
Ja, was denn?
Nagini war auch mal ein Animagi. Also wenn ich die Regeln richtig verstehe, ist es so, dass Animagi, die können sich halt hin und her verwandeln.
Aber irgendwann können die nicht
irgendwann
mehr zurück.
Irgendwann können sie
es
nicht
ja, mehr. Haben die doch auch gesagt.
Ja. Ah ja? Mhm. Ah ja. Und kann es sein, Leute, ich lehne mich jetzt
Nagini ist die Schlange von Voldemort.
Von Voldemort, genau. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, richtig weit. Und vielleicht ist es total einerseits... Ja, also pass auf, in hier die zauberhaften Tierwesen der unterirdischen Welt, so heißt er ja. Keine Ahnung, wie der heißt, mir ist der Titel einfach zu lang.
Zauberhafte Tierwesen der unterirdischen Welt. Ja.
Die Frau, mit der Dings so befreundet ist, der die große Explosionswolke immer wird, wenn er schlechte Laune kriegt.
Ja.
Die Frau, nee, aus Grindelwalds Verbrechen ist das ja.
Ist ja der zweite Teil von...
Genau, die asiatische Frau, mit der er im Zirkus immer rumhängt. Mhm. Ist das Nagini?
Ach so, weil die auch da von dem Publikum zur Schlange wird. Ne?
Mhm. Und weil die da auch erzählen, dass sie irgendwann immer eine Schlange sein wird.
Stimmt. Kann sein. Kann sein, dass sie das ist.
Wissen wir, wie die
Kann
da genannt
auch nicht
wird?
Sein, weil
es wäre übrigens super leicht zu googeln, aber ich will lieber, dass ihr euch wahnsinnig aufregt.
Das ist ja dann auch 70 Jahre später. Sie wäre eine 70 Jahre alte Schlange.
Ja, das, naja gut, also das macht ja dann jetzt nichts.
Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie das dann bei diesen Tieren ist. Hm. Also ich weiß es einfach nicht.
Ja.
Aber es kann sein.
Ich fand es nur interessant.
Irgendwo muss ja der Link sein zu diesen anderen Storys.
Und vielleicht nennt er sie auch am Anfang Nagini, weil ich glaube, wenn sie mit diesem Zirkusdirektor, da gibt es irgendwann mal so eine, aber wir waren halt im Kino, da kann man so schlecht zurückspulen. Ich hoffe, ich habe übrigens jetzt für niemanden was gespoilert, aber
na, du.
Wir haben ja nicht verraten, dass am Ende. Okay. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass ich gar nicht so richtig über Sachen drüber skippen kann, die vielleicht schon doppelt waren, weil ich lese sie ja alle jetzt gerade zum ersten Mal.
Ja.
Und ich weiß ja immer nicht, wie die nächste Zeile sein wird.
Aber du kannst das so scannen beim Lesen und während wir uns unterhalten.
Ja?
Kannst du auch so eine E-Mail schnell auf ihren Inhalt scannen. Oder nicht?
Hallo ihr beiden. Das war schon. Martin schreibt, zuerst mal vielen, vielen Dank für diesen Podcast, insbesondere für diesen Spezialmonat, aber auch sonst. Vielen bitte. Es werden diesmal auch nach Eulenpost-Ausgabe sicherlich noch mehr Einsendungen reinkommen, aber da ich bisher eher die Sorte stiller, zufriedener Hörer angehöre, wollte ich euch auch mal schreiben. Übrigens, die ganzen sehr merkwürdigen grammatikalischen Holper und Stolper sind immer von mir, weil ich so sehr schnell frei lese.
Stark.
Ich will es nur mal sagen, dass niemand so schreiben würde von unseren schlauen Hörern, nur ich lese es so.
Ja.
Ansonsten aber direkt mal zu eurer Besprechung von Folge 2.
Okay. Oh.
Dobby gibt erst sehr viel später zu seinen ehemaligen Herren, die Malfoys zu hassen.
Okay, ja, das haben wir schon.
Okay. Dumbledore hat, also das ist jetzt ein Absatz, aber ich springe zum nächsten. Mhm. Dumbledore hat Lockhart wahrscheinlich deswegen eingestellt, das hatten wir auch schon.
Mhm.
Das Gegenteil eines Schlammboots wird Swip genannt, haben wir auch schon. Kurz vor Schluss hat Maria ganz schnell die Horcruxe von Voldemort und Heiligtümer Slytherins. Entschuldigung nochmal. Danach meinte Maria, dass Tom Riddle seine Muggelmutter hasst. Sie ist allerdings der magische Teil der Eltern. Hassen tut er seinen Vater. Aber er hat's doch mal gesagt. Egal. Der Name Tom Marvolo Riddle ist übrigens deswegen auch wirklich okay oder typisch. Ist nicht wirklich okay oder typisch, aber halt Fakt. Als Mischung aus Magier, Opernamen und Muggelvater. Genau, jetzt kommen hier noch so ein paar Ideen. Noch so ein paar von diesen Dingen. Ganz unheimlich von den besprochenen Folgen wollte ich unbedingt noch Cold Mirror als Thema in die Mail bringen. Da Nils kein Harry Potter Fan ist, denke ich nicht, dass er ihren HP Harry Potter Content kennt. Kennst du Cold Mirror?
Ich kenne Cold Mirror. Uns wurde auch schon öfters mal geschrieben, dass es schade ist, dass wir die Cold Mirror Podcast-Folgen zu Harry Potter noch nicht gehört haben, weil Cold Mirror anscheinend irgendwie so einen Podcast gemacht hat, wenn ich es richtig verstanden habe, immer mit so 5-Minuten-Folgen über Harry Potter oder irgendwie sowas. Und irgendwer hat...
Ach hier, guck mal. Abgesehen von ihrer alternativen Vollvertonung vom ersten Film, der darauf beruhenden Hörspiele und ihrem Harry Potter Superfan-Status in Deutschland läuft aktuell immer noch ein Podcast-Projekt von ihr, in dem sie den ersten Film in 5-Minuten-Schnipsel mit Lupe und Skalpell auseinandernimmt. Ja. Falls ihr also noch Bedarf haben sollt, was sonst noch so im ersten Film zu entdecken gibt. Extrem sehen- und hörenswert. Fun Fact, die Torte, die Hagrid Harry in der Hütte auf der Insel überreicht, ist mit Happy Birthday Harry beschriftet. Das steht hier jetzt falsch geschrieben, weil das so ist.
Ja.
Die Tatsache, dass Hagrid aufgrund der Spinnsache der Schule verwiesen wurde, hat sich wohl nicht sonderlich positiv auf seine Englischkenntnisse ausgewirkt. Hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß mit dem Film und wehe, irgendjemand beschwert sich, dass Uke für den Abschluss des Harry Potter Monats schon wieder zu Gast ist. Und das hätten wir ihm jetzt auch direkt gesagt. Seitdem zwei Nasentanken in Kreativpause Fragezeichen ist, brauche ich meinen alternativen Nils-Uke-Content in Wima-Form. PS, Nils wird sich freuen zu hören, dass der verrückte Architekt im Laufe der Jahre gefeuert wurde und besonders deutlich im letzten Film stattdessen riesige gerade Treppen installiert wurden. Die Quidditch-Regeln bleiben aber, wie sie sind.
Ja, da freut mich natürlich sehr, dass der Architekt gefeuert wurde. Ich freue mich über jeden Menschen, der gefeuert wird, weil ich mich beschwere.
Ja. Aber nochmal zu Cold Mirror, da hatte ich dich nämlich unterbrochen, weil ich kurz, du hattest
aber ja. Das stimmt, wieso, nee, so weit sind wir noch nicht. Das, über die Treppen wird beim letzten Teil nochmal zu reden sein, ja. Da hat er recht.
Aber das sind ja die Eingangstreppen und nicht die oben Treppen.
Die Eingangstreppen sind auch im ersten Teil schon immer statisch, oder was?
Ach, keine Ahnung, ich glaube schon, egal. Nochmal Martin zu Folge 3.
Ja.
Martin, du bist hier an erster Front dabei. Hallo, ihr beiden Super-Podcaster.
Ist das eigentlich Materia oder was?
Ja. Hallo, ihr beiden Super-Podcaster mit gelegentlich einem sympathischen Couchgast. Und die. Ja. Okay. Es sitzt auch jetzt jemand auf der Couch. Das wissen die Leute nur nicht, weil wir sitzen halt im Nebenzimmer am Tisch. Nachdem ich beim ersten mitternächtlichen Hören der zweiten Eulenpost gemerkt habe, dass ich es am Montag nicht geschafft habe, nach Schreiben der Mail auch auf Absenden zu drücken. Aber Martin, du hattest ja gerade einen kleinen. Kleine Nennung. Könnt ihr die gestern Nacht hektisch doch noch abgeschickte Mail zum zweiten Film gerne ignorieren? Zu spät, Martin. Die haben wir gerade gelesen. Jetzt aber die volle Dröhnung zum dritten Film. Ihr fragt euch zu Beginn, wieso der Zaubereiminister Harry in sein Hotelbüro holt. Das wird im Buch deutlicher. Die Tatsache, dass Sirius Black auf freiem Fuß ist, ist ein so großes Thema, dass die Nachricht sogar in den Muggelmedien verbreitet wird. Da Harry als Sirius Hauptzieher angesehen wird, war der Zaubereiminister besorgt, dass Sirius sich Harry schnappen könnte. Insbesondere nachdem dieser von zu Hause weggelaufen ist. Von daher war das Treffen wohl nur dafür da, dass Fudge den Zaubereiminister seinen Nerven beruhigen kann und im Überschwang auch einfach mal die Bücher für Harry besorgt hat. Okay, aber das erklärt mir nicht, warum es da überhaupt so einen großen Büroraum gibt in diesem Laden.
Nein, überhaupt nicht.
Oder vielleicht hat er sich den dann, wenn ich hier bin, zauber ich mein Büro hierher oder so.
Überschwang? Habe ich dir mal deine Bücher besorgt? Was ist das für ein seltsamer Überschwang?
Kennst du ja nicht jetzt. Du bringst mir auch aus Überschwang Bücher mit aus dem Buchladen.
Ja, das ist auch was anderes.
Na gut. Zauberer, nächster Punkt. Zauberei von Minderjährigen ist im Übrigen zwar formal nicht erlaubt, aber die Regel wird sowieso nicht wirklich durchgesetzt. Das sieht man auch schon daran, dass Harry zu Beginn des Films den Lumos-Lichtzauber übt, benutzt und niemand sich dafür interessiert. Nicht mal Harry. Der Grund, wieso die Regel nicht sonderlich streng verfolgt wird, liegt aber auch daran, dass das Zaubereiministerium zwar feststellen kann, wenn irgendwo gezaubert wird, jedoch ist die Ortung nicht super genau und würde bei den Zaubererfamilien niemals klären können, ob das Kind gezaubert hat. Die Tatsache kommt auch bei der Entstehung des zweiten Horcrux durch Voldemort zum Tragen. Er war damals zwar noch minderjährig, aber sein Opfer war Zauberer und man ist davon ausgegangen, dass dieser sich in einem Unfall selbst umgebracht hatte. Sneaky. Du weißt, dass er für jeden Horcrux muss er eine Person töten, um okay. den zu erstellen.
Okay.
Das hörst du gerade zum ersten Mal, ne?
Ja. Hm.
Also es wird im Film erklärt, und zwar in dem, den haben wir nicht zusammengeguckt, wo dieses Ganze mit diesem einen Lehrer, mit dem sich dann immer alle anfreunden und dann so extra Dinner haben und so.
Aber,
Weißt du, was ich meine?
Nee. Ich habe aber gerade noch eine andere Frage gehabt, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas hat mich gerade massiv verwirrt.
Wegen der Zauberei, die nicht so hart verfolgt wird?
Ja, also wegen dieser Ortung, ne? Mhm.
Die ist nicht so genau, Nils.
Ja. Also nehmen wir mal an, sie ist so genau wie so Find My iPhone, ne? Wenn dein iPhone weg ist oder so, ne? Ist ja auch nicht so 100% exakt, aber man hat ja schon so ungefähr so eine Straße, ne? Mhm. Wie viele Zauberer leben denn da in Pivot
Grove? Ja, da geht es ja um Familien. Nee, da geht es ja um Familien. Also wenn da jetzt irgendwie die Weasleys oder so, könntest du halt niemand rausfinden, ob eins der Kinder das war, weil ja, die Kinder sind halt nicht belangbar, ja,
aber Harry hat seinen Loomis-Zauber unter der Decke ja da.
Da ist er alleine.
Familie, genau.
Aber hier geht es ja um eine Allgemeinheit. Es ist ja eher sehr selten, dass nur einer im Haus zaubern kann.
Ja. Aber zum Beispiel Hermine ist auch die Einzige, die bei sich im Haus zaubern kann.
Das stimmt.
Es sind schon zwei, ja. Sind schon unsere zwei Hauptfiguren, bei denen das so, bei denen.
Aber, ja. Okay. Nächster Punkt. Ich glaube, wir kommen hier sehr gut vorwärts. Wir sind irgendwie bei Mail 2 von 35. Auch wenn Maria sich schon wegdreht, wenn Nils sein Unverständnis gegenüber Kunst in der Zauberwelt zum Ausdruck bringt, muss ich nochmal was dazu sagen. Ich denke, Nils Vorstellung von Künstler in der Zauberwelt ist viel zu einfach und zu muggelhaft gedacht. Da es in der Zauberwelt zwar keine realistischen Bilder gibt, die sich nicht bewegen und damit auch irgendwie leben, wird sicher auch kein Zauberer ein Bild anfertigen mit dem Mindset, dass es unveränderlich fertig ist. Bilder sind immer durch ihre Umgebung beeinflusst und insbesondere in Hogwarts, wo eine Quadrillion Bilder rumhängen, steht natürlich selten etwas still. Ein Bild endet nicht am Bilderrahmen, sondern existiert auf einer eigenen Existenzebene.
Ja, das habe ich schon kapiert, aber das widerspricht trotzdem meinem Verständnis, meinem muggelhaften Verständnis von Kunst.
Muggel, nicht Muggel.
Ich habe ja Muggel gesagt.
Ihr sprecht in dieser Folge ja wieder das Farbschema der Filme an und die Tatsache, dass es immer dunkler wird. Dazu gibt es ein schönes Bild, was alle 8 Filme dahingehend zusammenfasst. Ich zeig dir das jetzt mal und ich poste das auch.
Okay, Maria, ich bin bereit. Aha. Das muss ich dann jetzt hier beim Lidl an die Kasse gehen, oder was? Und krieg ich da Pfand für? Oder was ist das? Wie zeigst du mir den Strichcode?
Aber ich finde es ganz geil.
Ja, ich verstehe schon. Man sieht, dass die Farben einfach kühler werden. Gar nicht dunkler, sondern kühler nach hinten raus. Mhm. Weniger Erdtöne, weniger Rottöne.
Das ist hier, wo die so lange unterwegs waren, hier auch so, ne? Und draußen immer. Ich finde es ganz cool. Ehrlich gesagt.
Ja.
Und diese Ehrlichkeit war uns ja immer wichtig.
Das wird uns immer groß angerechnet.
Ansonsten habt ihr und insbesondere Nils ja stark mit Zeitreisen in der Harry-Potter-Welt zu kämpfen. Dazu muss gesagt werden, dass in der Harry-Potter-Welt mit einer singularen Zeitlinie gearbeitet wird. Es gibt also kein Aufsplitten und Erschaffen alternativer Zeitlinien. Das sorgt dann auch dafür, dass Dinge passieren, wenn man plant, dass diese mithilfe eines Zeitumkehrs durchgeführt werden sollen. Man verändert also weniger die Vergangenheit und mehr die Zukunft. Der große Zeitreiseplot in diesem Film wird in dem Moment angestoßen, in dem Dumbledore und Hagrid Sitte vor der Hinrichtung von Seidenschnabel beschließt, Harry und Hermine später die Aufgabe zu geben. Seidenschnabel und Sirius zu retten. Ohne diesen Beschluss hätte die Zeitreise nicht funktioniert. So scheint es erst zwar, als würden Seidenschnabel und Sirius sterben, aber da die Veränderung dieser Ereignisse schon vor dem Tod der beiden geplant wurde, sind sie nie wirklich gestorben, da die veränderte Version vor ihrem Tod schon feststeht. Ich hoffe, das macht für euch einigermaßen Sinn. Komplett alles verstehe ich auch nicht. Zeitreisen verstehen und dann auch noch erklären ist einfach brutal.
Ja. Nee, so weit haben wir es ja auch verstanden.
Nee, ich finde das eine ganz, also ich hatte, da waren jetzt schon noch so zwei, drei Gedankengänge drin, die sich mir jetzt noch, also noch neu, ja.
Aber dass Seidenschnabel nicht tot ist, war doch total klar.
Ja, 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 also nee, so ja, 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 aber so. Dass das quasi der Zeitreiseprozess in dem Moment gestartet ist, weil Dumbledore entschieden hat an diesem einen Punkt, dass es startet. Und ab dem Moment war das alles dann passiert, weil er es in dem Moment beschlossen hat. Das finde ich einen ganz coolen Gedankenknick. Weiter.
Ja.
Übrigens hat McGonagall Hermine nicht einfach so einen Zeitumkehrer gegeben. Sie hat Hermine geholfen, einen Zeitumkehrer im Zaubereiministerium zu beantragen, wozu es strenge Regeln gibt. Das ändert natürlich nichts daran, dass das komplette Auslassen eines Zeitumkehrers in den weiteren Büchern ein gewisses Plothole ergibt. Zwar ist der Zeitumkehrer keine omnipotente Zeitmaschine, aber es hätte sicher, vor allem für den Tod, ist das später Anwendungsgebiete gegeben. Absolut richtig.
Das stimmt. Man könnte das ja dann, ich meine, das ist ja, die Harry Potter-Reihe ist ja nun tatsächlich irgendwie auch besticht ja dadurch, dass es immer für alles irgendwelche Zaubergründe gibt, warum was geht und was nicht geht und so. Und da hätte man ja eigentlich schon ganz schön erklären können, dass das Ministerium jedem immer nur einen Zeitumkehrer zugesteht.
Ja, oder es gibt von denen nur drei, ja, und dann am Ende dieser einen Sache geht der kaputt, den sie haben.
Oder die brauchen 1000 Jahre zum Aufladen oder so.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Maria hat bezüglich Peter Pettigrew die richtige Idee. J.K. Rowling hat in einem Interview auch nochmal betont, dass Fred und George nicht wissen, wer Peter ist, und da diese A nicht permanent bei Ron ist und B, sie nicht jede Person Hogwarts kennen, müssen sie nicht zwingend Verdacht schöpfen. Ach so, weil er auf der Karte zu sehen war. Peter Pettigrew. Ja. Und wir uns gewundert haben, warum den beiden das nicht aufgefallen ist.
Ja.
Abgesehen davon lag ihr Fokus bei Nutzung der Karte wahrscheinlich auch sehr viel mehr auf ihrer direkten Umgebung oder ihrem Beobachtungssubjekt. Zum Beispiel Snape in seinem Büro mit den Zaubertrankzutaten. Okay, weiter. Die Verwandlung in einen Animagus ist übrigens ohne Zauberstab möglich. Sieht man auch bereits im ersten Film bei den Verwandlungen von McGonagall. Ach ja, stimmt, sie ist ja eine Katze. Dafür geht aber auch viel Zeit drauf, wenn man überhaupt erstmal Animagus werden will. Ach, man kann das werden wollen? Ich dachte, das ist quasi so wie Werwolf, was das man ist.
Ja, nee. Aber also, dass man so richtig werden kann, weiß ich auch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht so werwolfartig.
Also, weil zum Beispiel die Frau in Wundertastische Wesen, die in einem Kühlschrank wohnen, in dem zweiten Teil Grindelwalds Verbrechen, ist ja, da ist, glaube ich, das Ding, dass sie es quasi immer nachts wird oder so.
Die im Kühlschrank wohnen?
Naja, ach, dieser lange Filmtitel halt.
Ach so. Und wer wird dann nachts?
Okay. Na, weißt du, wo ich jetzt Nagini denke, dass es Nagini was? Ist. Erzählen die nicht, dass sie das immer nachts wird, ohne dass sie es will?
Ach so. Im Schlaf vielleicht, das kann sein, aber die so macht
sie es ja auch. Ich werde ja im Schlaf zum Eichhörnchen, das wissen ja viele nicht.
Während der Show macht sie es ja bewusst.
Aber das ist das erste Mal, dass ich höre, dass man Animagus werden kann. Also, Fun Fact: Man kann nicht wissen, was für ein Tier man wird, bevor man anfängt, Animagus zu werden. Die Tiere spiegeln ähnlich wie die Patrone Usse den Charakter wider. Da hätte man bei einer Ratte im Fall von Peter ruhig auch früher mal skeptisch werden können. Oh.
Das stimmt.
Nächstes. Feuerblitz ist einfach ein neuer Besen, den Henry von Sirius als Kulmination aller bisher verpassten Geburtstagsgeschenke bekommt. Die Nummerierung beim Nimbus habe ich übrigens immer so wie heutzutage die Modellnummern von Handys empfunden. Dem Feuerblitz steht sicherlich auch noch ein Namenszusatz bevor. Der Feuerblitz, den Harry kriegt, ist allerdings ganz neu und das erste Modell dieser neuen Besenreihe. Kleine Einführung in unsere Gehirne. War ein Spaß.
Neue Besen, gern, gut.
Ja. Letzter Punkt. Im Ausblick.
Ich finde es schon interessant, die Namensgebung für die Besen. Naja, finde ich schon.
Du, da kommen wir, kannst nachher.
Sag mal, weißt du, was mir gerade auffällt? Diese Peter Pettigrew-Ratten-Sache und sowas alles. Die macht ja, die J.K. Rowling macht ja dieses Fass auf, dass ein Animagus irgendwie sich in ein Tier verwandeln kann, aber irgendwann nicht mehr zurück kann. Es gibt aber keinen, wir kennen keinen, bei dem das so war, dass der nicht mehr zurückverwandelt ist. Warum hat die das Fass aufgemacht? Die macht doch immer nie solche Regeln, legt die doch nie ohne Grund an.
Das stimmt.
Vielleicht damit sich die Zauberer seltener in das Tier verwandeln, weil man sonst sagt, dann könnten die ja in jeder Situation zum Tier werden und wieder zum Menschen werden und so ein bisschen hin und her switchen, weil es irgendwie angenehmer ist. Und damit die das nicht so oft machen können, gibt die halt diesen unbekannten Zeitpunkt des, du bleibst dann so für immer.
Ja.
Damit die es nicht so oft machen. Wahrscheinlich, oder? Weil sonst würde ich sagen, so eine Regel schreibt ihr eigentlich nur, damit es irgendwem mal passiert.
Ja. Ich versuche gerade das rauszufinden, aber ich krieg's nicht raus.
Ja.
Also jetzt so beim Schnelllesen.
Aber weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, ja, total.
Hm. Naja.
Hier steht nur, also ich bin gerade auf der Animagus-Seite von Harry Potter, vom Harry Potter-Wiki.
Ja.
Und hier stehen bestimmt jetzt tausend Sachen, aber als allerletzter Satz steht, geht etwas schief, resultiert dies in eine irreversible Teilverwandlung. Teilverwandlung?
Teilverwandlung.
Okay, jetzt mach, da müssen wir nochmal oder ihr uns nochmal ein bisschen mehr reinholen.
Ja.
Letzter Punkt. Im Ausblick auf den Orden des Phönix hat Maria wieder vorschnell zwei Sachen gleichgesetzt. Der geheime Club in dem Film ist nicht der Orden des Phönix, sondern Dumbledores Armee. Der Orden des Phönix ist lediglich Vorbild und Vorgänger aus Zeit von Voldemorts erster Herrschaft. Hä?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass du Dumbledores Army und den Orden des Phönix gleichgesetzt hast.
Dumbledores Army sind die Kids.
Ja.
Und der Orden des Phönix sind die alten Menschen und Eltern, die am Anfang da zusammensitzen, wo Sirius will, dass Harry mitmacht und die Weasley-Mama sagt, nee, er soll nicht mitmachen. Das ist für mich der Orden des Phönix.
Ja.
Oder die, die noch übrig sind.
Ja.
Weil Sirius zeigt ihm ja auch ein Foto von der Urbesetzung.
Ja, also Zeiger, Minutenzeiger, Sekundenzeiger, Stundenzeiger, Zahnrad, Ziffernblatt.
Okay. Aber die Dumbledores Armee sind doch die Kinder.
Ja, absolut.
Also ich habe es in meinem Kopf nicht verwechselt. Vielleicht habe ich es aber an irgendeiner Stelle falsch gesagt. Das kann ich nicht komplett ausschließen.
Nee, das können wir alle nicht.
Es tut mir auch immer noch leid wegen den Horcruxen und den Heiligtümern des Todes. Eigentlich weiß ich das. Egal, weiter. Zum Abschluss noch ein Nachtrag zu Film 2. Abgesehen davon, dass Dumbledore sicher froh war, mit Lockhart jemanden gefunkt zu haben, der den Posten übernehmen wollte, wollte er sicherlich auch nicht zu viel Zeit darauf, jemanden Fähiges zu suchen, oder hat er nicht viel Zeit, wenn er womöglich zu diesem Zeitpunkt bereits mit Lupin für das darauffolgende Jahr plant. Lockhart war sogar so gesehen Lückenbüßer und hat gut in der Außendarstellung funktioniert. PS, ich hoffe, niemand hat sich ernsthaft beschwert, dass Uke diesen Monat... Achso, ja, das hat er ja schon mal gesagt. Vielen Dank für eure Mühen, diesen tollen Podcast. Ich hoffe, ich liste nicht allzu viele Punkte, auf die ihr auch in anderen Zusendungen lesen könntet. Ich bin mir sogar sehr sicher, aber du warst der Erste. Deswegen alles gut. Jetzt kommt Dennis. Hallo ihr beiden, vorweg, der fahrende Ritter kommt, wenn du ihn rufst, indem du den rechten Arm ausstreckst. Harry hat ihn also im Fallen versehentlich gerufen. Ah. Das ist der Bus.
Ah.
Nun zu meinen eigentlichen Anliegen. Wir sind hier nicht bei Doctor Who, wo alles in Bewegung ist. Okay, Leute.
Okay, wir beruhigen uns alle wieder. Aber Dr. Who spielt doch sogar mit.
Ja.
Übrigens muss ich auch mal sagen, ne, jetzt, ja, wo ich die Finale gesehen habe, bei Harry Potter spielt wirklich jeder englischständige Schauspieler mit.
Es ist eine Insel.
Mit.
Es gibt eine endliche Anzahl von Schauspielern.
Eben. Ja. Jeder englische Schauspieler, jeder lebende britische Schauspieler spielt bei Harry Potter mit. Aber nur Hugh Grant nicht.
Der sollte ja mitmachen.
Ja.
Der sollte ja Lockhart sein.
Das ist so frech, dass der nicht, dass man dann nicht, den hätte man auch später noch irgendwo einsetzen können.
Ich kann da nicht genau was zu sagen. Ich kann mir sicher auch vorstellen, dass es Schauspieler gibt, die aus irgendwelchen fehlgeleiteten Gründen lieber nicht mitmachen wollen.
Also aber kein Britischer. Da waren alle Britischen dabei.
Stimmt. Nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Wir sind hier nicht bei Doctor Who. Genau. Der Film hat genau eine Zeitlinie und alles passiert, wie es passiert.
Ja.
Jetzt?
Ja, mir ist nur gerade eingefallen, einer fehlt. Daniel Craig hat nicht mitgespielt.
Ja, der musste leider seine Lippen schürzen und irgendwo aus dem Meer steigen. Der Film hat genau eine Zeitlinie und alles passiert, wie es passiert. Es wird nur damit gespielt, dass wir im ersten Durchlauf denken, dass alles schlecht ist. Dumbledore, der ja bei der Exekution zugegen ist, weiß, was passiert ist und was noch passieren muss, um die Ereignisse so zu lenken, dass sie für alle gut ausgehen. Deshalb schickt er Harry und Hermine auch in der Zeit zurück. Sie ändern aber nicht die Ereignisse, sondern ermöglichen sie nur. Mit anderen Worten, es gibt während dieser Ereignisse nur zwei Hermine und zwei Harrys, die genau das gleiche erleben, nur eben aus anderen Blickwinkeln. Ich hoffe, diese Erklärung war für euch genauso logisch wie für mich. Ich fange an, es zu verstehen.
Na, ich verstehe es schon. Ich verstehe es auch die ganze Zeit, aber es ist halt nicht schlau.
Ach so. Okay, das lasse ich mal. Da lasse ich mal die Zuhörer. Nee,
das hätte sich Frau Rowling irgendwie besser ausdenken können. Ich finde, sie hat da einen Zeitparadoxon-Fehler gemacht, den andere Zeitreisegeschichten schlauer umgehen, als sie das gemacht hat.
Ja.
So, das würde ich damit sagen.
Naja, man kann nicht alles perfekt können.
Nee, das stimmt.
Hallo Maria, hallo Nils, hallo Frieda. Ich habe zwar nicht wirklich Ahnung von Harry Potter, aber ich will euch trotzdem schreiben, wie unglaublich unterhaltsam diese Reihe ist. Das Konzept, dass einer von euch beiden Fan der Serie ist und der andere nicht, macht die Sache so viel interessanter, als wenn sich wie bei üblich zwei Nerds darüber einig sind, wie genial diese jeweilige Serie doch ist. Finde ich auch. Maria, ich feiere dich jedes Mal bei meine Freundin Hassi-Lindenstraße. Leider ist Nils nicht ganz so...
Ich dich auch.
Alle außer mir. Leider ist Nils nicht ganz so angewidert von Harry Potter wie du von der Lindenstraße. Gibt es da nicht noch was Schlimmeres? Ja, es gäbe theoretisch Game of Thrones, nur das Problem ist, also nicht das Problem, nur das Schöne ist, dass ich da schon sowieso einen extra Podcast so habe, der zwar gerade im Schönheitsschlaf liegt, aber wiederkommen wird. Und deswegen macht es keinen Sinn, in zwei Podcasts über Game of Thrones zu reden. Bimaf hat sich in kürzester Zeit zu meinem Priority-Podcast zu einem meiner
Das hört sich an wie so Priority-Boarding.
Werden wir jetzt werden wir auch angerufen, wenn du ins Krankenhaus kommst? Oder? Holger übrigens. Der sofort nach Release auf den nächsten Platz der Playlist rutscht. Das haben von meinen ca. 100 Podcasts erst drei geschafft. Wow. Macht weiter so. Ich freue mich auf viele geniale Folgen, Holger. PS, Nils, das war extra so eklig gemacht. PS, Maria, Frieda, was ist denn nun mit Radio Citadel?
Und was war extra wie eklig gemacht?
Keine Ahnung. Nils, das war extra so eklig gemacht.
Mit den Schnecken oder was? Das ist, glaube ich, das Einzige, wofür ich mich geekelt habe, ne?
Kann sein, ja.
Ja, schon klar.
Radio Citadel, wie gesagt, wir versuchen das weiterzumachen. Silke schreibt, liebe Maria, lieber Nils, auf dem Heimweg habe ich über eure wie üblich wunderbare Folge zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gehört. Und aus irgendeinem Grund bin ich an Nils' Rant über das Kunstverständnis hängen geblieben und seither glühen meine Synapsen. Jetzt also kein Potter-Genörde, sondern meine nerdigen Überlegungen zu einem möglichen Verständnis von Kunst in der Zauberwelt. Wie irre, worüber man sich als erwachsener Mensch so wirklich ernsthafte Gedanken machen kann. Punkt 1. Während Künstlerinnen in der Muggelwelt nur die Interpretation ihrer Bilder freigeben und keinerlei Kontrolle darüber haben, was die Betrachterinnen darin sehen, geschieht dies in der Zauberwelt noch auf einer anderen Ebene. Die Kunstwerke haben ein Eigenleben. Die Künstler schaffen also nur aus bestimmten Rahmenbedingungen. Die schaffen also nur bestimmte Rahmenbedingungen. Aussehen der Figuren, Charakter der Abgebildeten, ob ausgedacht wird oder von einer porträtierten Person. Das Umfeld, soweit ich weiß, verändert sich dies alles bei Harry Potter nicht. Aus einem Sonnenaufgang wird kein Sonnenuntergang. Den Rest können sie nicht kontrollieren, aber auch die Betrachterinnen können dies nicht. Wohin sich welche Figur, welches Lebewesen bewegt, entscheiden die sehr selbst. Das heißt, verschiedene Kunstwerke treten unabhängig von Künstler und Betrachter miteinander in Kontakt und daraus entsteht etwas Neues. Kunst ist also noch viel dynamischer als bei uns. Ist doch eigentlich cool. Kunstwerke, die sich unabhängig von den Künstlern miteinander vernetzen. Das war Punkt 1. Willst du dazu was sagen oder soll ich weitermachen?
Ich kann das ja schon mal. Also ich finde es nicht dynamischer, es ist oberflächlich dynamischer, weil das Bild selber agiert. Ich finde es aber inhaltlich undynamischer, weil wenn sich das Bild sozusagen der Kontrolle des Künstlers entzieht und er das Höchste, was er beisteuern darf, so ein paar Parameter, wie sie die Umgebung aus sind, aber ansonsten da auf dem Bild jeder machen kann, was er will und die so autonom handeln, dann ist das ja nicht mehr das Werk des Künstlers. Ich verstehe den Reiz und den Gedanken zu sagen, ein Künstler malt ein Bild und das entscheidet dann selbst, wie es sein Leben lebt sozusagen. Aber erstens scheinen ja all diese Bilder so ein bisschen in ihren Rollen festgefahren zu sein. Also ein Ritter reitet immer auf seinem Pferd, der geht nicht runter und geht was essen oder so oder tötet sein Pferd und reitet dann auf einem Schwein oder so, sondern die machen diese Opernsänger und versucht andauernd ein Glas kaputt zu singen und so. Die versuchen schon immer die gleichen Dinge zu tun, aber sind dabei auch ansprechbar und so. Also sie sind schon so ein bisschen wie GIFs im Grunde genommen. Sie sind so ein bisschen festgelegt in der Aktion, die vom Künstler festgelegt ist. Deswegen, das hat künstlerisch sicherlich einen Reiz, aber vor allem in der großen Halle von Hogwarts sind ja alle Bilder so und die sehen auch alle gleich aus. Die sind auch alle im gleichen Stil, in diesem sehr fotorealistischen Stil gezeichnet und dadurch hat das ja keine künstlerische Vielfalt. Das hat vielleicht, wenn man es positiv formulieren will, im höchsten Sinne eine inhaltliche Vielfalt, aber keine künstlerische. Und ich finde es eben deswegen auch weniger dynamisch, weil es immer nur der gleiche Stil ist und im Grunde genommen dadurch, dass die Bilder alles machen und selber entscheiden, was sie tun, hat der Betrachter gar keinen Interpretationsspielraum mehr, weil die Bilder selber interpretieren, was sie darstellen. Und das ist ja im Grunde genommen das Gegenteil von Kunst. Würde ich jetzt mal so aus der Lameng daraufhin argumentieren. Ich liebe übrigens die kunsttheoretische Diskussion bei Harry Potter. Mir macht das so einen Spaß, weil ich Kunst auch so total liebe.
Ich frage mich auch gerade, ob wir diese Mail, weil da kommen jetzt noch ein paar Punkte, mit auf Uke warten sollten. Aber da könnte der Spieler vielleicht auch nochmal einen extra Fass aufmachen. Nächster Punkt. Für Künstlerinnen, die in der Zauberwelt sozialisiert sind, ist das alles selbstverständlich. Vermutlich werden sie total erstaunt, dass die von Muggeln geschaffenen Bilder nicht funktionieren. Dass dies beim von Muggeln geschaffenen Bildern nicht funktioniert. Der Knoten, den sich Nils ins Hirn macht, tritt bei ihnen also üblich nicht auf. Überhaupt nicht auf. Und kein Zauber würde auf die Idee kommen, runtergefallene Strohhalme wieder aufs teure Bild zu tackern, wie Sylvester Stallone.
Das finde ich ein ganz gutes Argument, dass das quasi dass diese Kunst die Sozialisation ist. Das finde ich ganz gut. Aber ich würde zu bedenken geben, dass sobald 100 Menschen oder Magier einen Pinsel, eine Leinwand und Farbe haben, das nicht sein kann, dass einfach all diese 100 unabhängig voneinander lebenden Menschen fotorealistische Bilder malen, sondern da muss doch irgendwer auch was Kubistisches malen. Da muss doch und plus, dass die meisten ja auch die Muggelwelt kennen.
Ist vielleicht auch so, nur Hogwarts wurde ja auch in einem Stil eingerichtet. Diese kubistischen Sachen oder so hängen halt vielleicht einfach nur nicht in Hogwarts.
Na, naja, kann natürlich sein.
Ist halt ein altes Schloss, klar. Da will man ja auch ein bisschen Stimmung.
Aber ja, naja, kann natürlich sein. Aber sowas Expressionistisches, sowas Klee-mäßiges, so könnte da schon hängen. So, muss ja jetzt nicht Picasso sein oder so.
Ob es den Künstlerinnen recht ist, dass dies auch für sehr praktische Zwecke genutzt wird, wie die dicke Dame, also dazu wird den Gemeinschaftsraum der Gryffindors zu schützen, sei dahingestellt. Aber ob Van Gogh damit einverstanden wäre, dass seine Sternnacht millionenfach als billiger Druck in Studentenbuden hängt, weiß man ja auch nicht.
Ja, also wäre ihm sicherlich damals recht gewesen. Er ist ja total verarmt gestorben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da hätte er sicher nichts dagegen gehabt, so ein bisschen Tantiemen für so ein paar Tassen zu kriegen. Aber künstlerisch ist das natürlich völlig uninteressant. Außer man macht es zum Konzept, so wie Warhol.
Keine Ahnung, ob J.K. Rowling sich darüber Gedanken gemacht hat. Vielleicht gibt es ja außerhalb von Hogwarts und eine Schule voller Teenager ist jetzt halt nicht der beste Ort für die Würdigung von Kunst. Museen in der Zauberwelt, in der diese praktische Nutzung wegfällt und man sich auf die Kunstwerke an sich und ihre Vernetzung konzentriert. In so einem Museum würde ich übrigens wahnsinnig gerne gehen, weil ich jedes Mal etwas völlig anderes sehen würde, obwohl dort immer dieselben Bilder hängen. Letzter Punkt, und vielleicht haben Künstlerinnen, die nicht wollen, dass Giraffen durch ihre Bildermaschinen die Möglichkeit, dies durch Zauberei zu verhindern, wenn sie den Maler der Giraffe total dämlich finden. Sorry, dass das jetzt eine kurze Mail geworden ist. Aha. Aber.
Okay.
Also war es nicht. Ja. Silke, liebe Silke, also sie war toll, aber kurz war es nicht. Ja. Aber das hat mich gerade total beschäftigt und vielen Dank für den Denkanstoß. Ich wäre, glaube ich, nie darauf gekommen, mir darüber Gedanken zu machen. Liebste Grüße, Silke. Oh, da kommt Uke.
Vielleicht sollten, hat es geklingelt, oder?
Ja.
Vielleicht sollten Silke und ich mal eine Fanfiction über einen Maler in der Zauberwelt schreiben.
Ja. So, jetzt kam gerade Uke rein. Ja. Und jetzt mache ich genau bei der E-Mail weiter, die ich mir da geöffnet hatte, um sie als nächstes vorzulesen.
Genau. Ja, sehr gut. Hier sind wir wieder. Es geht weiter. Eulenpost.
Christoph schreibt: Hallo, ihr beiden. Wieder schöne Folge, da kann ich wieder viel beantworten. Aber zuerst muss ich Nils aus dem Atelier auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich muss hier ganz kurz mal sagen.
Die große Harry Potter Kunstkontroverse, I love it.
Die Maler können nichts dafür, dass die Bilder sich bewegen, das machen sie einfach. Je mehr Magie in dem Wesen ist, umso mehr kann es auf dem Bild. Warum da nur eine Giraffe ist, kann ich dir nicht sagen. Nur bei den Fotos müssen die Zauber extra was machen. Ach, und mich wundert, dass ihr den Fehler nicht bemerkt habt. Harry zaubert unter seiner Bettdecke und das ist doch verboten. Und das sollte das Ministerium eigentlich merken. Doch, haben wir angesprochen.
Haben wir angesprochen, ja.
So, jetzt zu euren Fragen. Mal sehen, ob ich mir alle gemerkt habe und auch verständlich erklärt klären kann. Erstens, den Bus ruft man, indem man den Zauberstab über die Straße winkt. Deswegen kam der fahrende Ritter. Hat er nicht gesagt, den rechten Arm hebt oder so?
Nee, das war diese andere Sache.
Ach so, da kommen dann die Nazis.
Ja. Okay. Kommt der Nazi-Bus.
Der Minister da hat kein Büro, das wusste Harry, in den tropfenden Kessel kommt und ist deswegen da. Achso, er wusste, dass er in den tropfenden Kessel kommt und ist deswegen da, um ihn von seiner Tante zu erzählen und dass er keinen Ärger kriegt. Außerdem ist er ein kleiner Fanboy von Harry. Aber trotzdem, Leute, dieses Zimmer ist wie ein Büro eingerichtet. Mhm. Darum geht's mir doch nur. Mir geht's gar nicht, dass der da ist.
Aber vielleicht ist das so ein Office Space in dem im tropfenden Kessel. Also
aber wisst ihr, was ich meine? Die gehen da hoch und da sind eigentlich Hotelzimmer. Und dann kommt er da rein. Das ist ein großer, langer Raum mit Sesseln und einem riesen Schreibtisch.
Naja.
Dass der da ist und auf ihn wartet, damit habe ich überhaupt kein Problem.
Ja.
Sondern nur,
dass das da ist.
Dass er in einem Büro ist, naja, auf ihn wartet, in einer Lokation wie dem tropfenden Kessel. Offensichtlich erkläre ich mich hier nicht ordentlich genug.
Ja, ich wette, das ist so.
Ihr seid alles so Lindenstraßengucker.
Ich wette, das ist ein Büro, das man mieten kann.
Ja, oder es ist so, was ich auch vorgeschlagen habe schon, um diesem Gespräch auch ein Ende zu machen, ist, dass es vielleicht, dass er es quasi hinzaubern kann, wo er will. Also, dass er quasi immer überall arbeiten kann, weil er sich immer in jeden Raum ein Büro zaubern kann, wie mit diesen Zelten oder so.
Wer kann ein Büro irgendwo hinzaubern?
Zauberer, Nils. Drittens, die Dementoren greifen Harry an, weil sie sich nicht beherrschen können, da Harry viel Schreckliches erlebt hat. Ach ja, stimmt. Das ist ja für die wie so eine kleine Schnapperei.
Ja. Junkies ist das denn eigentlich so
Frust-Junkies. Ja, weil die ernähren sich ja von dem Leid der Leute. Wobei ich es logischer finde, man sagt ja immer, wenn die Dementoren an einem saugen, dann hat man das Gefühl, dass man nie wieder glücklich sein wird.
Eigentlich müsste das Leid ja dann weg sein.
Genau, also eigentlich müssten sie, nee, nicht weg, ja genau, also eigentlich müssten ja die Glück, sich vom Glück quasi ernähren. Mhm. Ja, das finde ich viel, viel logischer. Das habe ich noch nie verstanden, weil wenn sie das ganze Leid aus ihm raussaugen, dann ist doch alles super. Ja. Dementoren müssten doch eine geniale Droge sein.
So eine Art fliegendes Ecstasy.
Ja, genau, oder so eine Antidepressiva oder so. Okay, viertens.
Ob es wohl auch so trockene Dementoren gibt? Ja, ich war 27 Jahre leidabhängig.
Dann sind die wie Vampire und dann saugen die nur noch so an Ratten rum oder so.
An traurigen Ratten. Ja. Oder es gibt auch so einen Laden, so einen Dementoren-Supermarkt, ne? Aber weißt du, was sie immer am liebsten trinken?
Was denn?
Cola Light.
Und so Schokolade ohne Zucker.
Ganzer Laden voller Light-Produkte.
Und dann werden die auch, dann wird die Farbe auch langsam, die werden dann so leicht grünlich und nicht mehr so schwarz.
Wieso denn grünlich?
Wenn sie sich nicht mehr von dem richtigen Light ernähren können, sondern nur noch. Jetzt verstehe ich das erst mit Cola Light. Ja.
Vor allem, wieso war es denn vorher lustig?
Naja, weil halt Leitprodukte immer nur so ein Abklatsch sind von den richtigen Produkten und deswegen dachte ich, weißt du, dass sie nur noch wie von den traurigen Ratten.
Ach so. Ich bin erkältet und kann nicht husten. Nee, also mit D, E-I-D.
Aber weißt du, dass man sehr gut Cola kann, Light, wenn man erkältet ist?
Was denn?
Husten. Warum sagst du denn, ich bin erkältet, ich kann nicht husten?
Lachen meine ich.
Ja, dann müsstest du das halt sagen. Nils, wir können alle nicht deine Gedanken lesen. Okay, Cola Light, nicht schlecht. Na. Okay, man muss es geschrieben sehen.
Ja, aber dann ist es nicht mehr so witzig.
Absolut.
Man muss es ja hören, es muss
man
klingen.
Man muss es einfach mit seinem Gehirn mitdenken.
Weil nur, das hat ja beim Hören den gleichen Klang. Geschrieben sieht es ja ganz anders
das
aus.
Das stimmt. Oh, da gibt es viele Witze. Da habe ich mich zuletzt schon öfter mal geärgert.
Okay.
Viertens, Professor Trelawney. Ah, weißt du, was ich übrigens, ich lese viertens gleich nochmal vor. Ihr seid jetzt wegen der Sache, die wir vorne reingeschnitten haben, natürlich schon eine Weile in der, das hätte ich gleich am Anfang sagen müssen. Mhm. Aber die Eulenpost ist jetzt nicht so nummeriert wie die Filme, die wir in der Eulenpost besprechen, sondern die nummerieren wir quasi einfach nur durch, wie sie kommen. Das ist jetzt Eulenpost 3. Wir besprechen aber alle E-Mails und Nachrichten, die bis jetzt zu dem Aufnahmezeitpunkt bei uns angekommen sind.
Also 4 von 5, glaube ich, ne?
Naja, ja, 3, 4, 5. Ah. Also alles Mögliche gemischt. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, besprechen wir dann auch wieder alle Sachen, die bis dahin angekommen sind, weil viele von euch schreiben quasi so 2 Filme auch in einer Mail und wir können die nicht alle auseinanderreißen und dann uns merken, von welcher Mail wir schon den Anfang vorgelesen haben, welche wir schon ganz gelesen haben und so. Und ich lese die ja quasi hier auch ungefiltert. Also ich habe die vorher nicht gelesen. Ja. Deswegen haben wir uns entschlossen, es so zu machen. Also wir wollen von euch, dass ihr die Hashtags benutzt, welchen Film ihr uns korrigiert. Wir selber machen aber Eulenpost 1, 2, 3 in der Reihenfolge, die sie rauskommen. Das hat dann nichts mit den Filmen zu tun.
Gute Erklärung.
Ja, das ist ein bisschen, finde ich, wie die Horcrux und die Heiligtümer des Todes.
Absolut.
Beides sind Sachen, wo unklar ist, was sie sind und wo sie sind. Ja. Und sie werden gesucht, aber es ist super wichtig, sie auseinanderzusetzen.
Und sie müssen zerstört werden.
Genau. Ja. Nee, die Heiligtümer des Todes nicht. Aber doch, Harry macht es ja zum Schluss. Mhm. Was ist eigentlich mit dem Umhang? Egal.
Der ist irgendwo verschwunden gegangen.
Professor Trelawney sieht immer schlimme Omen und in jedem Jahr den Tod eines Schülers. Sogar Professor McGonagall lässt sich darüber aus. Sie hält halt nichts darauf, bis auf die 2 Prophezeiungen, die sie mal gemacht hat. Ja, das hatte auch Sophie erzählt, dass sie einmal irgendwie einen klaren Moment hatte und der Rest irgendwie so ein bisschen... Interessante Idee von J.K. Rowling.
Naja, so Lehrer hatten wir doch alle.
Ja, das stimmt. Aber die waren dann auch meistens unsympathisch.
Bei mir war das der Physiklehrer.
Der hatte keine Ahnung.
Ja, der hatte schon Ahnung, aber die ist irgendwo in den vielen Jahren Lehrertätigkeit verschütt gegangen.
Unter seinem Hass?
Und der hat dann so, wollte dann so cool so Sachen zeigen, so Experimente. Man ging's, ich weiß noch, einen Tag ging es um Masse. Hatte er gleich große Kugeln aus verschiedenen Materialien, wollte uns zeigen, wie so der Unterschied ist. Also hier habe ich eine Kugel aus Holz, hier habe ich eine Kugel aus Styropor, hier habe ich eine Kugel aus Metall. Und hat er die, wollte diese Kugel hochwerfen, hat die so hochgeworfen, hat die sich selber volle Kanne ins Auge geworfen und der Unterricht war vorbei. Wir mussten alle raus.
Also am Ende doch ein guter Lehrer.
Zwei Wochen mit einem Pfeilchen rumgelaufen.
Geil. Fünftens, die Irrwicht-Situation. Was ist die Irrwicht-Situation?
Die Irrwicht. Was war da nochmal? Irrwicht. Da war doch irgendwas. Achso.
Im Buch ist das besser gemacht, weil der Wicht noch nicht verwandelt ist, wenn Harry an der Reihe ist. Und Professor Lupin kommt der Sache zuvor,
wo die
so
da
wie
alle
im Film. Ah ja.
Den Schutzzauber probieren. Ridiculous.
Genau. Sechstens. Die Karte zeigt alle.
Okay.
Die Marauders Map.
Ja.
Die vier Freunde waren alle Animagus und keiner wusste es bis dato. Welche vier Freunde?
Wir sind die vier Freunde, Julian,
meinst
Dick,
die?
Ann
die vier Freunde.
Und Timmy der Hund.
Also Christoph, wie sage ich es dir am besten, aber zwei Wörter mehr noch. Die vier Freunde waren alle an dem Markt. Nee, ist natürlich klar, ihr schreibt es natürlich immer, während ihr quasi uns darüber sprechen hört. Und wir haben jetzt mittlerweile schon so viel, wir haben jetzt übrigens, kleiner Spoiler-Alarm, nicht Spoiler-Alarm, aber kleiner Blick in den Hintergrund. Wir haben alle schon aufgenommen, alle Folgen. Nee, eine noch nicht.
Folge 6 haben
wir. Also wir haben super durcheinander aufgenommen, deswegen ist es für uns sehr verwirrend.
Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, wo was passiert.
Weil
wir haben
1, 2, 3, 4 aufgenommen, 7, 8, 5 und Sonntag nehmen wir 6 auf. Genau, also die von den Filmen her jetzt.
Ja.
Deswegen, wenn du jetzt schreibst, die vier Freunde waren alle Animagus und keiner wusste es bis dato.
Nee, das muss ja Azkaban sein. Da geht es ja um Animagus.
Ja, klar, es ist ja auch.
Also Sirius. Dann hier Rattenzahn.
Aber was ist. Ach stimmt, und der ist ein Werwolf, aber Werwölfe sind ja keine Animagus.
Keine Animagus.
Und wer ist der vierte Freund? James Potter? Der Tod?
Keine Ahnung, Snape.
Snape ist. Na gut. Achtens, Snape macht die Unterrichtsstunde über Werwölfe nicht für die Schüler, sondern nur, weil er will, dass die Schüler rausfinden, dass Lupin einer ist. Ah.
Das haben wir uns aber auch schon mal gemacht.
Nee, wir haben gedacht oder gesagt, dass er das macht, damit sie sich schützen können, falls Lupin sich verwandelt. Aber die Intention ist, dass sie es rausfinden. Das finde ich viel cooler.
Ja, aber falls Lupin sich verwandelt, damit setzt er voraus, dass sie rausfinden, dass er einer ist.
Ja, müssen sie ja nicht wissen, dass das Lupin ist in dem Moment.
Ach so.
Weißt du?
Ja.
Mir war das nicht klar. Ich finde es cool. Neuntens, die Zeitumkehrer gibt es zuhauf, alles in der Ministeriumsabteilung. Ja, das hat es leider, tut J.K. Rowlings Erzählung nicht gut, weil dann versteht man nicht, warum man die nicht viel öfter benutzt.
Ja.
Falls ihr noch mehr Fanfacts hören wollt, seht euch den Harry Potter Podcast von Cold Mirror an, der ist sehr witzig und interessant. Sie nimmt sich immer 5 Minuten aus dem Film und geht Frame für Frame durch. Ja, das werde ich tatsächlich, glaube ich, mal angehen.
Leute, ich muss irgendwie, es ist ein Kampf hier wirklich irgendwie die Filme überhaupt alle zu sehen und darüber zu reden und so. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit noch hernehmen soll, mir noch einen Podcast darüber anzuhören.
Ich bin jetzt gerade so in dem Universum und habe deswegen voll Bock. Ich höre ja auch das Hörbuch gerade und also ich habe auch nicht genug davon. Ich bin tatsächlich jetzt gerade etwas überfordert, weil wir das so alles so schnell aufnehmen müssten. Aber genug davon habe ich gar nicht. Also ich höre gerade das Hörbuch und ich habe gestern auf YouTube mir ein paar Videos angeguckt, zum Beispiel Behind the Scenes bei den Harry Potter Filmen, immer die Verabschiedung von den größten Rollen, wenn die ihren letzten Drehtag hatten am Set.
Ja.
Weil das ist halt, die waren alle 10 Jahre jeweils dabei. Ja. Und das war alles sehr emotional. Es war sehr, wurde sehr viel geweint. Oder ich habe eine Pressekonferenz gesehen, wo jeder Charakter seinen eigenen Lieblingssatz aus der, den er hatte, aus der Reihe genannt hat. Das war auch cool. Okay. danke an, wie war es nochmal? Christoph, glaube ich, genau.
Übrigens ganz kurz, nur zwischendurch, wir haben gerade eine SMS reinbekommen, eine WhatsApp von Uke, der uns bittet, der schreibt, Freund, wir haben leider versäumt, einen sehr offensichtlichen Wortwitz zu machen und er fragt, ob wir den noch nachträglich...
Ihr seid jetzt vielleicht verwirrt, Uke hat 7, 8, haben wir halt schon aufgenommen, kommt aber noch.
Kommt noch. Er bittet, diesen Wortwitz noch nachträglich einzufügen.
Jetzt fügen wir ihn im Prinzip
vorträglich ein.
Ein.
Aber das macht ja nichts, denn er passt immer, nämlich Horcruxhafen.
Ja, das ist natürlich liebe Grüße an Frieda. Ja. Frieda hat sich ja auch, das wird Frieda dann hören, aber Uka hat sich auch beschwert, dass wir ihm Frieda immer vorenthalten. Da müssen wir demnächst also mal eine Zusammenführung.
Familienzusammenführung.
Mal vielleicht einen Podcast zusammen, irgendwie eine Folge.
Ja. Ja. Ja.
Henrik schreibt, hallo Maria, hallo Nils. Zunächst möchte ich euch für diesen großartigen Podcast danken. Freue mich immer wie Bolle, wenn es eine neue Folge gibt. Ich leide auch immer mit Maria mit den Folgen zur Lindenstraße. Danke, endlich mal. Aber du magst das bestimmt trotzdem. Aber diese Folgen nicht zu hören, ist auch keine Option. Nee, ich finde schon. Dafür höre ich euch viel zu gern zu. Ist ein wenig wie mit Pizza. Auch eine schlechte Pizza bleibt immer noch eine Pizza. Ja, das hat Joey, glaube ich, gesagt, ne?
Keine Ahnung.
Bis vor kurzem kannte ich weder die Filme noch die Bücher von Harry Potter. Hab mich auch ein wenig dagegen gesträubt. Nach einer verlorenen Wette mit meiner Freundin habe ich nun aber doch die ersten Teile mit ihr geguckt und zu meinem Glück besprecht ihr nun diese, was es für mich wesentlich erträglicher war. Ich gehe übrigens, Entschuldigung, ich bin einfach müde. Vor Weihnachtszeit ist es kalt. Entschuldigung. Dank euch kann ich nun auch mit gefährlichem Halbwissen vor meiner Freundin glänzen. Danke dafür. Ach, sie hört uns nicht, oder was? Frech.
Gefährliches Halbwissen und wo es zu finden ist.
Ja. Ich muss auch noch einmal ausdrücklich Nils loben. Ja, also da können Find wir insgesamt
endlich
mal.
Endlich mal,
ja.
Na, endlich mal.
Jetzt hat er wieder Oberwasser die nächsten Tage. Er ist für mich der erfrischende Gegenpol zu all den aufgeregten Fans und Nerds da draußen, der auch mal investigativ hinterfragt und den Finger in die Wunde legt.
So.
Ja, ey, willkommen in meinem Leben, ne? Die Finger in die Wunde können wir auch irgendwie für nach 3,5 Jahren mal rausnehmen. Zum Schluss gibt es von mir keine Fakten. Ich kenne eh keine. Meine absolute Lieblings-E-Mail.
Das ist eine Mail wie aus dem Bilderbuch.
Ganz viel Liebe und so, Henrik. Genial. Finde ich wirklich super.
So. Das ist doch meine Meinung, mit der ich was anfangen kann.
Carlos schreibt.
Ja.
Hallo, liebe Maria. Ist offensichtlich nur an mich. Soll ich die erstmal nur alleine lesen, oder? Erstmal Riesenrespekt und ganz viel Liebe für die Mühe, die ihr euch mit dem Harry Potter Monat macht. Du scheinst ja immer sehr begeistert zu sein, wenn das Thema Real Life Quidditch erwähnt wird. Dazu wollte ich euch sagen, dass euer Freund und Podcast-Kollege Donny dieses Jahr für einen NDA-Beitrag zu Besuch bei den Hamburg Werwolves war. Vielleicht könnte ich das ja interessieren. Ja, da haben uns schon viele geschickt, den Link. Wir haben übrigens Donny nicht eingeladen, weil wir ihn nicht leiden können, sondern weil Donny einfach mega busy ist und immer super wenig Zeit hat. Und
wir auch.
Und wir einfach wissen, wie anstrengend oder wie viel Zeitaufwand es ist, hier mit uns diesen Podcast zu machen, weil die Harry Potter Filme sind lang, da muss man herkommen und das hatte quasi überhaupt nichts mit ihm zu tun.
Naja, wir mussten halt ehrlicherweise gesagt auch irgendwie das so koordinieren, dass die Gäste alle aus Berlin kommen, weil das einfach schneller geht und einfacher ist und so, als jetzt hier noch die große Reise, weil wir ja auch relativ spontan beschlossen haben, den Dezember zum Harry Potter Monat zu machen.
Und für die Findigen von euch, Frieda ist nicht aus Berlin, aber wir waren zufällig in Cuxhaven.
Ja.
Und sie war dann eine Woche später zufällig hier.
Ja, für die ganz Findigen.
Naja, aber es gibt ja die Findigen.
Horcruxhaven
heißt es jetzt. Ja, das stimmt. Zu deinem Potterhaus muss ich sagen, dass du nie im Leben Slytherin sein könntest. Als Gutmensch und Feministin, die immer PC ist, bist du das absolute Gegenteil in der Slytherin. Und eine Hufflepuff zu sein, ist definitiv nichts Schlimmes.
Ich weiß nicht, ob dieses Gutmensch oder PC, ob das als Beschimpfung gemeint ist, aber
nö. Also ich sehe es nicht als Beschimpfung.
Nö.
Ein guter Mensch zu sein, ist doch eine gute Sache,
absolut.
Oder? Viel Spaß noch. Ich habe mich mit dem Wort Gutmensch übrigens nie so beschäftigt, weil das ist ja irgendwie auch so ein Diskussionswort.
Das ist so komisch konnotiert. Ja,
es ist halt negativ konnotiert, aber ist Feministin halt auch und das Wort liebe ich halt. Also deswegen, Gutmensch ist ja, glaube ich, am Ende einfach nur, das Wort benutzt man ja, glaube ich, nur, wenn jemand was macht, was gut ist und man selber eigentlich sich hasst dafür, dass man es nicht auch gemacht hat und das versucht, auf die Person so abfällig, so, oh, wieder so ein Gutmensch. Aber eigentlich tief im Inneren ist man nur sauer auf sich selber, weil man diese gute Tat nicht gemacht hat.
Es gibt aber auch, ich kenne auch schlaue Menschen oder Menschen, die ich schätze, die das Wort Gutmensch als Beleidigung sozusagen gebrauchen, weil die das dann in dem Kontext begreifen, dass man damit jemanden bezeichnet, der Gutes tut und dann sich damit so brüstet.
Also das habe ich nie so empfunden. Ich dachte, Gutmenschen sind quasi immer die ganze Zeit was Gutes tun und man findet es so ein bisschen nervig. Aber man checkt nicht, weil man nicht schlau ist, dass es, man es nur nervig findet, weil es in einem was rüttelt, was man selber eigentlich machen sollte.
Also solche Leute werden auch oft Gutmensch genannt von so Leuten, die Gutmensch als Beleidigung benutzen. Aber es gibt eben auch Leute, die Gutmensch benutzen für Menschen, die dann so missionieren wollen.
Siehst du, so habe ich das noch nie gesehen. Interessant, die dann irgendwie so irgendwo mal 10 Euro spenden und dann überall das posten und guck mal, was ich für ein genialer Typ bin.
Sagen, mach das mal bitte auch, sonst kann ich dich gar nicht ernst nehmen oder
ja,
sowas.
Ja. Okay. Naja. ich habe mich mit dem Wort echt nie so viel beschäftigt. Ich benutze es auch nicht, weil ich einfach vom Wort her, ich sage halt guter Mensch. So.
Okay. Ja.
Viel Spaß noch mit den nächsten Filmen und viel Kraft für die nächsten Lindy-Folgen im neuen Jahr. Vielen Dank.
Danke.
GLG Sebastian.
Die kann ich gebrauchen.
Oh, Sebastian heißt er, nicht Carlos. Carlos ist seine E-Mail-Adresse und Sebastian nennt er sich.
Ja, jetzt nächstes Jahr, es wird das letzte Jahr Lindenstraße sein. Also für die Lindenstraße.
Ja, eben.
Also für uns.
Für uns noch lange nicht.
Aber dadurch ist ja, da ist ja für dich bedeutet es ja, es gibt ein Ende. Mhm.
Naja, aber in 230 Jahren.
Naja.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall absehbar.
Sebastian schreibt. Hallo liebe Maria und lieber Nils, wir hatten gerade schon Sebastian, ne? Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast und die noch tollere Harry Potter Podcast-Reihe. Ihr klang beim ersten Podcast so verwundert darüber, dass es Quidditch auch als echte Sportart gibt. Das hat mich sehr verwundert. Also ich finde, es sollte niemand verwundern, dass es uns verwundert, weil auf Besen geflogen wird.
Hier ist eine ganz schön große Verwunderungssache gerade im Raum.
Da doch der gute Donny bereits am einen Leib davon erfahren musste. Ja gut, das haben wir nicht. Viele denken es ja, dass wir alles immer konsumieren, was unsere Freunde und Partner machen, aber wir müssen alle arbeiten. Für den ganz geringen Fall, dass ihr das noch nicht kennt, wollte ich euch dieses Video von den Rocket Beans mit euch teilen. Muggel kommen ins Tor, Real Life Quidditch mit Donny. Macht bitte immer weiter so. Da ist natürlich ein Link drin. Wir posten den Link auch mal.
Ja.
Dann seht ihr das mal alle. Jonathan schreibt, liebe Vima Wizards, danke für eure lieben Worte zu meinem Post, zu meiner Post, achso, sorry, Post, Post, ne, schreibt man gleich, ist verwirrend.
Und dann heißt er auch noch Jonathan.
Ja. Und dass ihr sie sogar direkt umgesetzt habt. Ich freue mich sehr, wenn ich Marias Harry Potter Feuer vielleicht noch ein bisschen stärker machen konnte und es bald zu Lava wird. Okay. Ich weiß auch nicht, wo die Lachen gerade herkommen. Und wenn ihr jetzt ein wenig glühender bei Harry Potter zuschaut. Ihr zumindest habt mir eure liebevollen Worte einen Tupfer Gold aufs Herz gesetzt.
Ist aber ein richtiger Pöt.
Klingt aber,
der Jonathan.
Klingt leicht tödlich, dieser Tupfergold aufs Herz. So ein bisschen diese, was war das, James Bond?
Goldfinger. Aber da war die ja ganz in Gold gecovert.
Ja, aber ich glaube, fürs Herz hätte ein Tupfer gereicht, um sie zu töten. Zu einem wieder mal heimeligen und kerzenscheinwarmen Podcast. Ich glaube, Nils muss versuchen zu ertragen, dass das Kunstverständnis ein tatsächlich anderes ist, aber es gar nicht so weit entfernt ist von seiner Auffassung. Wenn der Betrachter, der auf ein Bild schaut, in unserer Welt die Chance hat, es zu interpretieren und in seinem Kopf zu verändern, weiterzudenken, er also die letzte absolute gedankliche Kontrolle nach dem letzten Pinselstrich des Künstlers hat, so wird diese Idee der Kunst in Harry Potter umgedreht. Nicht mehr der Zuschauer oder der Betrachter lenkt das Bild weiter, sondern das Bild sich selber. So kann man die Bilder als eine Art Installation, als ein riesiges Kunstwerk im Dialog mit sich verstehen. Durch die vielseitigen Möglichkeiten der Bilder erschafft die Kunst wieder neue Kunst, verweigert sich dem Betrachter, belächelt ihn, so wie es in der Muggelwelt andersrum passiert, oder beschimpft einfach wild umher. Die Bilder können als zu ihrer eigenen Welt werden, ihrem eigenen Kunstverständnis und denken sich unentwegt fort. Jetzt könnte man sagen, dass das ja sehr beliebig ist, aber nein, die Bilder agieren nur Achtung Wortspiel, Rahmen ihrer Möglichkeiten und Hintergründe, die der Künstler vorgesetzt hat. Das ist die Sichtbarmachung von dem Kunstverständnis von Nils. Aber diesmal nicht aus Sicht des Betrachters, sondern der Kunst selbst. Das finde ich super künstlerisch und clever. Das finde ich auch eine gute Erklärung.
Er hatte mich fast, ich war fast gewillt zu sagen, ja, finde ich eine gute Erklärung. Aber, dass sie nur in ihrem Rahmen agieren, stimmt halt eben nicht.
Stimmt, weil sie in die anderen auch laufen. Genau. Aber das erste finde ich gut, dass quasi weder der Künstler noch der Betrachter, sondern die Kunst selber das letzte Wort hat. Das finde ich gut. I like it.
Ja.
So, dass es so umgedreht wird, die Kontrolle.
Ja.
Du bist einfach zu sehr Muggel, Nils.
Ich finde den Gedanken auch okay, aber ich finde das nicht als ich finde das schwierig als Grundlage jeder Kunst. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Naja. Ich habe ja auch gerade eben in der alten Eulenpost, die wir gerade eben gehört haben, auch, glaube ich, einen längeren Exkurs darüber geführt.
Kann sein. Da höre ich nicht zu. Die Zeit. Das Zeitparadoxon des Finales. Ihr habt hier die Zukunft und Gegenwart unterschieden, weswegen der Kopf saust. Aber gerade die Großartigkeit dieses Doppelfinales besteht darin, dass diese Umschreibungen ungenügend sind, denn es ist beides gleichzeitig. Es gibt gar keine Zeitebene mehr, sondern sie werden aufgelöst. Die Zukunft passiert im Jetzt und im Jetzt passiert die Zukunft. Wenn Hermine heult und der Werwolf weglockt, dann gibt es tatsächlich zwei Herminen. Eine, die von dem Werwolf bedroht wird und eine, die ihn weglockt. Das, was der Film macht und hier auf den Punkt bringt, ist einfach nur die Perspektive zu wechseln. Wir erleben einfach nochmal die Gegenwart-Zukunft aus einer anderen Sicht. Wenn die erste Zeit da war, war auch schon die zweite Zukunft. Und wiederum gibt es eigentlich nicht zwei Herminen, sondern nur eine. Das Paradoxon. Zeit ist also immer eins. Sie ist kein Vorher, jetzt und nachher. Ist das nicht unglaublich toll gelöst?
Naja, das ist uns ja klar, dass Zeit immer gleichzeitig passiert, aber es ist eben nicht in dem Film so toll gelöst, haben wir aber auch ja in der Folge ausführlich darüber gesprochen, weil...
Ich freue mich aber an die Stelle im Buch zu kommen, weil anscheinend scheint es im Buch so erklärt zu sein, dass alle das verstehen und wir nur nicht verstehen, wie sie es uns jetzt erklären. Oder ich glaube, ich habe es auch schon verstanden.
Ja.
Es waren ja echt ein paar coole Erklärungen schon dabei. Manche widersprechen sich so ein bisschen, also scheint es auch im Buch so zu sein, dass man es unterschiedlich verstehen kann.
Ja. Naja, also grundsätzlich verstehen tue ich es auch und wie es gemeint ist, verstehe ich auch, aber ich finde es nicht so gut gelöst im Film.
Ja, ja, ja. Ich meine, da geht es ja dann wahrscheinlich auch wieder um, dass wenn man so ein komplexes, so eine komplexe Sache in etwas erklären will, wo man eigentlich nicht so viel erzählen kann, sondern alles zeigen muss, dass es dann schwierig ist. Also da hätte uns wahrscheinlich irgendwer das erklären müssen aus dem Off und das ist ja dann irgendwie unelegant. Trotzdem finde ich den Film genial übrigens. Also ich mag es total, ich liebe diesen Kniff, komplette Szenen und Abläufe nochmal zu sehen aus einer anderen Perspektive. Das fand ich schon immer cool. Wo man dann so, ach, deswegen ist das vorhin passiert. Das liebe ich total. Zum Film. Azkaban ist tatsächlich der beste Film der Reihe und gehört mit der Kammer des Schreckens zu meinen absoluten Favoriten. Interessant, weil die Kammer des Schreckens mag ja keiner.
Ja.
Das ist doch das mit den Basilisten, glaube ich, ne?
Ach so, ja.
Weil der ist ja in der Kammer des Schreckens. Die ist halt so schrecklich, weil der Basilist da ist.
Macht das Sinn, dass das so heißt?
Ja. Wobei, nee, die ist ja auch egal. Nicht nur, dass John Williams den besten Score seiner Karriere geschrieben hat. Ja, wieder, wieder die Superlativen, sorry.
Also da würde ich doch dann jetzt mal die John-Williams-Kirche ganz arg im Dorf lassen, der ja auch das Star-Wars-Theme geschrieben hat, der auch das Indiana-Jones-Theme geschrieben hat, der auch das Superman-Theme geschrieben hat. Das Harry-Potter-Theme ist gut, keine Frage, aber... Das ist bei dem, was der Mann geschrieben hat, sicher nicht das Beste seiner Karriere.
Also ich bin bereit, die Option offen zu lassen, dass das Beste ist. Ich müsste mich mal durch die John Williams Sache durchhören.
Das Star Wars Theme, das ikonografischste Orchesterstück des Universums.
Ja, ich finde das Harry Potter Theme schon auch echt gut.
Aber du findest
es. Ich muss es hören. Ich sag ja, ich muss es hören. Ich werde über Weihnachten mal, kann man bestimmt bei Spotify alle hören, oder?
Ja, gibt es bestimmt so eine Best of John Williams. Ja. Aber bei mir ist gerade, in dem Musikliebhaber in mir, ist gerade ein Feuerwerk der Wut.
Ja. Naja.
Das Indiana Jones Theme, mein Gott, Leute.
Ja.
Sorry,
ist
aber.
Auch sehr gut.
Ich beiß gleich in die Tischkante. Ich hab dich auch lieb.
ganz ruhig, Nils. Seine Musik erzählt den Film in weiten Teilen auch schon mit und treibt und streichelt ihn vorzüglich. In der Märchenwelt von eins dringt das Erwachsenwerden. Das Schloss wird nicht mehr wie eine wunderschöne Kulisse, sondern wird zur mittelalterlichen Ritterburg. Raben, Krähen und Unheimlichkeiten bekommen einen naturalistischen Antlitz. Sehr gut, finde ich. Auch so eine Beobachtung, dass die Tiere so drumherum auch so ein bisschen anders sind als in den ersten Teilen. Ich finde aber, dass ihr die Megaszene in der heulenden Hütte sehr verkennt. Gehört sie in meinen Augen mit zum Schönsten, was sie sehr hervorgebracht hat. Wieder wird eine mit Effekten betonte Welt auf das Wesentliche konzentriert und reduziert. Alles, was von Bedeutung ist, findet sich in einer theaterhaften, theatralischen Anordnung. Lupin und Sirius Black geben für wenige Augenblicke so ein gefährliches Gangsterpaar ab, wie die beiden Mörder aus einem Cocktail für eine Leiche. Ein Moment, der von ihnen seit gefühlt 100 Jahren herbeigewünscht wird. Da ist es nur folgerichtig, dass sie alles um sich herum im Rausch vergessen und der Erklärbär für Harry einmal nicht angestellt wird, um ihn sehr zu entlasten. Er ist wie wir gebannt und ein Zuschauer, die großen Schauspieler in Großaufnahme, keine Effekte, nur Menschen in verzwickten, tödlichen Zusammenhängen. Das ist gewiss und mindestens genauso toll wie der von mir schon erwähnte große Auftritt des Tom Riddle. Ich mag einfach Auftritte und Abgänge und dieses schiefe Haus ist die Bühne, wunderbar. Toll. Toller Absatz.
Interessante Hitchcock-Parallele, die da gezogen wurde.
Aber ist auch dieses quasi... Dieser Vergleich mit so einer Theaterbühne, wie sie so aufgebaut ist.
Ist denn das Set vom Heulenden Haus dann angelehnt an Murnau? Ist die große Frage.
Die Heulende
Hütte. Das Kabinett des Dr. Caligari?
Kann ich dir nicht sagen jetzt.
Nee.
Aber auch unter anderem, weil es mich nicht interessiert. Ich fand gut, dass die Heulende Hütte im Hintergrund sich wirklich die ganze Zeit so bewegt. Also dass der Ort, in dem sie sind, die ganze Zeit so eine leichte Bewegung hat, was auch so ein bisschen so eine Seekrankheit, also was die Situation auch so noch unentspannter macht so und unklarer. Und der Film hat das beste Doppelfinale der Kinogeschichte. Ich habe die Zeit gestoppt. Come on, 50 Minuten pures Konzentrat aus Spannung und Metaebene. Ein Perspektivwechsel, der die eigene Dramaturgie und Erzählung selbst betrachtet, um dann einzugreifen. Selbstkommentar, Referenz und Brechung ohne eine postmoderne Überheblichkeit.
Da musste aber was raus.
Ich find's toll. Liebe an den Film und euch. Potter for the Love, euer Jonathan.
Großer Potter-Fan offensichtlich.
Sonst aber tolle,
bedeutet ihm der Film,
ich liebe ja so Analysen. Was viele von euch vielleicht nicht wissen, weil ich es vielleicht nicht so oft erzähle, aber ich habe ja Amerikanistik studiert und als ich im Master war, habe ich Bachelorstudenten unterrichtet und zwar ein Seminar Filmanalyse auf Englisch, Movie Analysis. Nur, dass ihr einfach Bescheid wisst, deswegen weiß ich sowas sehr zu schätzen. Katrin schreibt: Liebe Maria, lieber Nils, ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Harry Potter. Lustig wäre, wenn jetzt ein Punkt wäre. Liebe Grüße, Katrin. Ja. Und die Filme letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Deswegen kann ich leider auch nicht mit coolen Fakten glänzen. Ich schreibe euch trotzdem, um mich für das Podcast-Jahr mit euch zu bedanken. 2018 war für mich ganz besonders schrecklich. Liebeskummer, Depression, Krankheit, das volle Programm. Oh. Ohne euren tollen Podcast-Format hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Noch jetzt schlafe ich jeden Abend mit einem Podcast ein und bin dadurch von meinen Sorgen abgelenkt. Ich kenne das übrigens total. Wenn es mir so ganz schlecht geht und ich ganz traurig bin, dass ich dann so Stimmen, die ich so gern habe, die so ein Safe Space sind, wenn ich die dann höre, dann beruhigt mich das total. Und dann höre ich auch so alte Podcast-Folgen von so Podcasts, die ich ganz so lieb habe und so. Das, ich kenne, weiß, was sie meint. Schön, dass wir das sind.
Ich auch. Ich höre aber dann immer drei Fragezeichen.
Wenn man euch so zuhört, hat man das Gefühl, mit euch im Wohnzimmer zu sitzen, einfach eine gute Zeit zu haben. Von den Wima-Filmen habe ich übrigens keinen gesehen, gehabt, außer Twilight. Dafür schäme ich mich sehr. Und zwar zu Recht.
Keine Lindenstraße?
Außerdem habe ich jetzt mit 23 mit der Lindenstraße angefangen.
Juhu!
Oh, Katrin! Dafür schäme ich mich auch. Auch zu Recht. Ich war aber ehrlich gesagt schon etwas enttäuscht, dass es bei euch viel besser klingt, als es ist. Besser? Mache ich meinen Job wohl nicht gut. Ganz besonders toll finde ich, wie liebevoll ihr miteinander umgeht. Deswegen habe ich einen kleinen Fangirl-Moment, als ihr eure Verlobung verkündet habt. Yay, hatte ich auch. Mhm. Ich sende euch ganz viel Liebe nach Berlin. Hoffe noch viele, viele Stimmen mit euren Stimmen auf meinen Ohren verbringen zu dürfen. Bitte hört nie auf, damit meinen Tag schöner zu machen. Ganz viele Grüße aus Aachen, wo man Och Herm und Au Bananen sagt. Och Herm und Au Bananen. Katrin.
Ütscher Platt. So heißt der Dialekt.
Ah ja. Katrin, danke für deine schöne Nachricht.
Aachener Plüm, die Zentes kommt aus Aachen. Wusstest du das, Maria? Zentes, die Nusspli machen und so?
Nee, wusste ich
nicht. Die machen auch eine Marmelade, die heißt Aachener Plümli. Eine Traummarmelade.
Ja. Okay. David Kosename. Kleiner Nerd-Aspekt zur Hermines Zeitreisekette. Bei dieser Kette handelt es sich, wenn ich mich richtig erinnere, quasi um eine Leihgabe aus dem Ministerium und dessen Abteilung für irgendwas, wo unerforschte Dinge erforscht werden. Also die Zeit, Leben, Tod, Liebe und sowas. Hermine hat die Kette bekommen, weil sie so pflichtbewusst ist und alle daher davon ausgehen, dass sie damit keinen Quatsch machen wird. Nach eigener Aussage ist Rowling beim Schreiben dann allerdings aufgefallen, wie unglaublich komplex und Deus Ex Machina-ig alles wird, wenn sie jetzt auch noch mit Zeitreisen und sowas anfängt, weshalb Hermines Kette, die sie am Ende Schülers wieder zurückgeben muss und rein zufällig alle anderen Zeitreisegegenstände der Welt oder jedenfalls Englands im nächsten Teil ganz beiläufig in der Ministeriumsabteilung zerstört wird, Problem gelöst. Ah, das habe ich ja gesagt, dass das ja eine gute Lösung wäre.
Das stimmt.
Im Buch passiert diese Lösung wohl. Ganz viel Liebe und Grüße. Danke für die Erklärung. Fast, also in jeder Mail ist was dabei, was wir noch nicht wussten.
Ja.
Antonia schreibt: Hallo Maria und Nils. Nachdem ich nun gehört habe, wie viel Zeit ihr in diese wunderbaren Dezemberreihe investiert, habe ich beschlossen, auch beim dritten Film wieder meinen Senf dazu zu geben. Ich weiß, das ist paradox, weil das ja dann auch wieder Arbeit macht, aber so habe ich das Gefühl, mich zu revanchieren.
Das ist wirklich eine seltsame Form der Revanche.
Also hier meine Kommentare. Revanche heißt ja eigentlich, ist ja was Negatives, ne?
Was?
Revanche ist ja was Negatives, aber revanchieren ist was Positives.
Wieso ist denn Revanche?
Was, ja, wenn man eine Revanche will, dann geht es doch darum, dass man sich nochmal um 12 unterm Uhrturm trifft mit zwei Pistolen, oder?
Um 12 unterm Uhrturm. Eine Revanche kann auch einfach, man macht auch, wenn man Mau Mau spielt, dann sagt man doch auch, ich will eine Revanche.
Ja, aber das ist ja quasi immer, wenn man sozusagen verloren hat und also ja, es ist ja nicht, ist ja, aber revanchieren heißt doch irgendwie, dass man jemandem was Gutes zurückgibt. Nee. Und eine Revanche ist doch, dass man selber gewinnen will.
Revanchieren ist doch nicht was Gutes per se.
Nee?
Also,
ich so kenne das, ich benutze es nur im Positiven. Wenn ich mich revanchieren will, dann hat jemand mir was Gutes getan und ich will ihm was Gutes zurücktun.
Nee. Nicht zwangsläufig.
Okay. Erstens, im Buch hängt Harry nach der Bussache noch eine Woche oder so im tropfenden Kessel ab, geht jeden Tag in die Winkelgasse und genießt den Freiraum, den er sonst nie hatte. Die Weasleys und Hermine kommen ihn dann kurz vor Schulbeginn besuchen. Ah ja. Arthur Weasley erzählt Harry von Sirius übrigens so geheimnisvoll, weil die Erwachsenen eigentlich beschlossen haben, dass es besser ist, es ihm nicht zu erzählen. Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Gespräch im Buch gar nicht stattfindet, sondern eher ein Gespräch zwischen Molly und Arthur belauscht. Ah ja. Mhm. Zweitens, zu den Dementoren. Wir erfahren im späteren Verlauf der Geschichte ja, dass Harry ebenfalls ein Horcrux ist. Und das ist auch der Grund, warum die Dementoren besonders scharf auf ihn sind. Er hat eben insgesamt etwas mehr Seele als üblich. Ah, auch ein guter Punkt. Er hat ja zwei Seelen. Hm. Seine und ein Stück. Also ein und ein Siebtel.
Hm.
Drittens, zum Zeitumkehrer. Hermine ist deshalb mal so spät dran, weil sie... Ich glaube, diese Zeitumkehrer-Sache lesen wir jetzt nicht nochmal vor, ja, oder?
Nee. Die haben wir, glaube ich, schon.
Weil ich lese hier gerade einen beim geschlossenen Raumturm. Ah, warte mal. Ja, vielleicht, warte mal, zum Zeitreiseparadoxon. Tatsächlich ist alles, was sie in der Zeitreise korrigieren, schon in der Vergangenheit passiert. Also hatte schon Auswirkungen. Sie wissen davon nur nicht. Sie denken, der Hippogreif wäre tot, aber das weinen die und auch Sirius war schon befreit, als Dumbledore ihnen sagt, sie sollen den Zeitumkehrer benutzen. Jedoch weiß das keiner, weil er allein in einem geschlossenen Raumturm gefangen gehalten wird. Schrödinger Sirius quasi. Soweit ich weiß, sind Zeitumkehrer nicht sehr gängig. Das macht es im Prinzip noch unlogischer, dass Hermine ihn hat, aber naja. Finde eine ziemlich lahme Erklärung eigentlich. Ja. Aber das war es von meiner Seite. Oh, es klingelt.
Oh, dann gehe ich mal in die Tür.
Ich lese mal weiter. Soweit ich weiß, sind Zeitumkehrer nicht sehr gängig. Jedenfalls findet das in den darauffolgenden Büchern keine Anwendung mehr, weil die Zeitumkehrer vom Ministerium reguliert werden und das läuft einiges nicht zu Harrys Gunsten ab im nächsten Filmbuch. So, das war es von meiner Seite. Ich finde es toll, dass ihr mir passend zu meinem Berufseinstieg im Dezember den Arbeitstag so erheitert. Danke dafür, Antonia. Sehr, sehr gerne. Oh, da kommt gerade Post. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Weihnachtsgeschenke stehen noch an. Es wäre jetzt so lustig, wenn es was ist, von dem ich denke, dass ich es gestern storniert habe. Nils, was ist es? Ach so, es ist gar nicht für uns. Verstehe. Na gut. Nils holt sich was zu trinken. Ich mache schon mal die nächste Mail auf Sebastian. Oh, viele Sebastians. Oder ist es immer der gleiche? Nee. Hallo Maria, hallo Nils. Erstmal ein großes Lob für euren Podcast, der mich wirklich immer wieder sehr gut unterhält. Zunächst mal kann ich nicht widerstehen und muss als einer von vermutlich vielen Nils die Zeitreise erklären. Also, die beiden gehen jetzt zum Beispiel davon aus, dass sein Schnabel geköpft worden sei. Sie gehen also mit dem Ziel, die Vergangenheit zu ändern, dahin und ihnen wird erst im Laufe der Reise klar, dass sie nur dafür sorgen, dass alles so kommt, wie es halt schon war. So zu meiner These, die mich seitdem ich eure Harry Potter Podcast höre beschäftigt. Möglicherweise ist diese Welt aus unserer Sicht so unlogisch, da die klassische Bildung der Magier durch ihr Schulsystem nicht so besonders gut ist. Das würde auch die vielen Ungerechtigkeiten in dieser Welt erklären. Und das wirklich extrem undemokratische System, welches ja auch wirklich gar keine Gewaltenteilung kennt. Ich kann mir da auch nur so erklären, dass die es alle nicht stört, dass die potenziellen Straftäter, welche von einer hanebüchenen Justiz bestraft werden, in einem Gefängnis leben müssen, in dem sie ab der Bestrafung durchgehend der Folter der Dementoren ausgesetzt sind. Wenn die Bildung 100 Jahre zurückhängt, gilt das wahrscheinlich auch noch für administrative Elemente, die grundlegende Ethik und das Frauenbild in der Zauberwelt, siehe Weasleys. So, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit, das finde ich interessant.
Ja.
Checkst du das?
Naja, ich check's schon.
Nee, ich meine jetzt nicht, weil du bist ja gerade erst reingekommen. Deswegen. Ja, ja. Das heißt nicht so. Nee, jetzt verstehst du das oder soll ich das nochmal sehr langsam für dich vorlesen?
Ich überleg mir gerade, wie das Frauenbild ist bei den in der Zauberwelt.
Hermine ist doch eigentlich, naja.
Naja.
Ja klar, die Weasleys, die Mama macht sauber und näht und tut und macht und so und der Arthur geht arbeiten, ne?
Na, aber es gibt ja trotzdem viele Frauen in führenden Positionen, so Ministerinnen.
Aber bei den Malfoys ist es auch, Lucy ist so der Chef und die Mama ist die Mama, ne?
Mhm.
Obwohl sie hinter seinem Rücken dann ja schon Sachen klärt.
Nein. Naja.
So, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem Film, auch wenn ihr meiner Meinung nach mit dem dritten Teil auch schon den besten Teil hattet. PS, habt ihr vielleicht eine Erklärung, wieso Harry, als er in Hogsmeade Malfoy verscheucht, keine Fußabdrücke im Schnee hinterlässt? Liebe Grüße, Sebastian. Macht er nicht?
Weil er Zauberschuhe anhat.
Interessant. Ist es nur in der Szene so oder immer, wenn er im Schnee läuft? Weil dann könnte es ja sein, dass der Unsichtbarkeitsmantel sozusagen den Zauber so weiterdenkt. Also, dass man wirklich keine Spuren
hinterlässt. Er hinterlässt zwischendurch auch Spuren. Das ist mir damals auch aufgefallen. Ich habe nur gedacht, na mein Gott, dann ist halt Anschlussfehler.
Ah ja. Ja, das kann natürlich
Aber ist mir auch aufgefallen.
Dann ist es vielleicht ein ganz menschlicher Fehler vom Filmteam gewesen. Paula schreibt: Hallo Maria, hallo Nils. Ich freue mich tierisch, dass ihr jetzt beim Gefangenen von Azkaban angekommen seid. Wie Maria schon sagt, ist das ein absolutes Fan-Favorite. Das liegt zum einen an den tollen Bildern, aber ich denke hauptsächlich daran, dass hier Sirius zum ersten Mal auftaucht. Sirius lieben echt alle.
Ja.
Für Harry gibt es das erste Mal einen Hoffnungsschimmer, von den Dursleys wegzukommen und die Möglichkeit, mehr aus dem Leben seiner Eltern zu erfahren, was mir immer sehr ans Herz geht. Außerdem finden viele den Blick auf die Freundschaft zwischen James, Lupin, Sirius und Peter super spannend. Ihr bekommt sicher wieder viele Zuschriften mit Korrekturen, deswegen von mir nur drei kurze Anmerkungen. Zu den Bildern in Hogwarts. Ich habe die Diskussion zwischen Nils und Frieda total genossen, möchte aber noch anmerken, dass die Bilder in den Fluren ja hauptsächlich Porträts sind. Das Porträt einer Person ist auch ein Abbild des Charakters. Die meisten Bilder sind damit weniger Kunstwerke als vielmehr Erinnerungen an verschiedene Leute. Ich finde, dass das Einlegen der Bilder so viel mehr Sinn macht und teilweise tatsächlich auch gewollt ist. Im Büro des Schulleiters hängen beispielsweise Porträts der ehemaligen Schulleiter, die ihnen manchmal beraten, ihren Senf dazugeben.
So ein bisschen wie die Köpfe in Futurama. Aber ich finde das als Erklärung ganz gut, gefällt mir ganz gut. Mhm. Ist nur das Problem, dass es also für Porträts würde ich das sogar gelten lassen, aber es gibt halt auch ganz viele Bilder, die keine Porträts sind, die sich bewegen.
Ja.
Da ist es halt dann leider sinnlos.
Ja, aber deswegen geht ja die Giraffe in ein anderes Bild, weil sie keinen Sinn hat, weil sie kein Mensch ist und nicht denken kann. Okay. Ihr hattet natürlich recht, dass Snape extra eine Stunde über Werwölfe gibt, habt aber, denke ich, den Grund dafür ein bisschen missverstanden. Er macht das nicht, damit die Kinder vor Lupin sicher sind, sondern damit die Kinder herausfinden, dass Lupin ein Werwolf ist. Gerade schon gehört, finde ich super. Wie wir später noch herausfinden, hegt Snape nämlich seit Ewigkeiten einen Groll gegen James Potter und seine Freunde, also Sirius und Remus. Wenn herauskäme, dass Lupin ein Werwolf ist, würde er früher oder später entlassen werden, kündigen. Hermine zieht nach dem Unterricht ja tatsächlich die richtigen Schlüsse, aber weil sie so zufrieden ist, endlich einen vernünftigen Dada-Lehrer. Defense Against Dark Arts. Zu haben, behält sie Lupins Geheimnis für sich, was ja auch viel über Hermines Charakter sagt. So wie ihr liebe ich übrigens auch die Szene mit dem Patronus am See. Endlich sieht man, dass Harry tatsächlich ein starker Zauberer ist, wird und nicht alles nur Gelaber der Leute ist. Mit 13 einen kompletten Patronus heraufzubeschwören, ist schon außergewöhnlich. Und das wissen wir ja alle aus unserem Leben. Ja,
das ist bekannt.
Naja, das ist, aber das, ja, das bewegt mich ja auch. Da habe ich jedes Mal so ein Gänsehautkloß im Hals-Situation, wenn er checkt, dass er das war. Also nicht, wenn er es macht, sondern wenn er checkt, dass er es geschafft hat. Finde ich toll. Ich liebe euren Podcast und ich liebe die Harry Potter-Reihe und freue mich deswegen auf die nächsten Folgen, besonders auf die mit Sophie. Macht weiter so, ganz liebe Grüße, Paula.
Ich muss bei Remus immer an Chaka Demus denken.
In Pliers?
Mhm. Murder, she wrote.
Murder, she wrote. Ich will euch nur kurz eine kleine Vorschau geben. Wir haben noch vor uns 22 Mails.
Oh Gott.
Und das sind noch nicht die Tweets und Nachrichten und Kommentare. So. Hallo ihr Lieben. Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon?
Wir haben jetzt bereits 43 Minuten. Plus
wahrscheinlich so 20 oder so.
Das waren glaube ich auch 40 oder so.
Waren wir schon so weit?
Ja.
Okay.
Müssen wir jetzt mal ein bisschen durchjagen durch die Mails.
Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da und gebe meinen Senf zu Harry Potter ab. 3 ab. Übrigens finde ich schön, die Entwicklung von Nils zu beobachten, dem das ganze Harry Potter-Universum scheinbar immer besser gefällt. Ich hoffe, es steigt weiter und der Feuerkelch macht nichts kaputt. Zu den Fächern in Hogwarts, in Klammern Hintergrundwissen. In Hogwarts ist es üblich, dass Schüler im zweiten Jahr ihre CAG-Zaubergradfächer wählen. Das ist wichtig für den Abschluss nach dem fünften Jahr. Haben dann quasi mittlere Reife. Ab Klasse 6 geht es dann in die UTS. Unheimlich toller Zauberer im Englischen. Newt, Nastily Exhausting Wizarding Test. Ron und Harry wählen Wahrsagen und Pflege magischer Geschöpfe, Hermine wählt einfach alles. Diese Fächer kommen in den nächsten Teilen auch weiter vor. Hermine gibt den Zeitumkehrer zurück, da sie weniger Fächer belegt. Die Zeitumkehrer werden alle im fünften Teil im Ministerium zerstört. Das Quidditch-Spiel, das ist im Film leider etwas blöd dargestellt. Im Buch gibt es auch einen Sturm, allerdings werden dort keine Schüler vom Blitz erschlagen. Der Hund taucht nicht in den Wolken auf, sondern Sirius sitzt als Hund verwandelt in der Nähe des Feldes. Sirius wollte nämlich Harry spielen sehen und sagt ihm auch, dass er fliegt wie James. Übrigens, der Sucher des gegnerischen Teams war Cedric Diggory. Stimmt, der taucht quasi in Teil 3 schon auf, ohne dass wir es so richtig mitkriegen.
Hm.
Sirius kommt als Hund verwandelt über den Geheimgang, der bei den peitschenden peitschenden Weide ins Schloss. Dumbledore weiß nämlich nicht, dass Sirius ein Animagus ist. Genau, das haben wir auch schon gehört, dass sie nicht eingetragene Animagen sind. Und Dementoren können Tiere nicht so wirklich wahrnehmen. So konnte Sirius auch aus dem Schloss fliehen. Die heulende Hütte und die peitschende Weide wurde für Lupin eingerichtet. Dumbledore wollte, dass Lupin als Junge trotz seines Werwolflebens in Hogwarts leben darf. Deswegen wurde Lupin in seiner Schulzeit immer in den Vollmondnächten in die heulende Hütte gesperrt. James, Sirius und Peter waren die besten Freunde von Remus und fanden irgendwann heraus, dass was mit ihnen nicht stimmt. Darauf wurden alle Animagus, um Remus in dieser Zeit beizustehen. Ah, also sie haben sich alle entschieden, Animagus zu werden, um Remus abzuhängen. Hm. Dass sie sozusagen dann alle Hunde waren.
Hm. So ein Rudel.
Ist ja lustig. In der Schulzeit von James, Sirius und Snape hat Sirius sogar mal Snape gesagt, wie er in die Hütte kommt. Snape wollte dann mal gucken, was Lupin da so macht. Aber James warnte ihm und rettete ihm so das Leben. Oh, mal gucken, was Lupin da so macht. Weißt du, was ich auch gut finde an dem Film?
Was
denn? Dass ja sozusagen diese Gruppe von Jungs und Snape sich ja hassen und Gegner sind und sich irgendwie verabscheuen und wir aber beide gut finden.
Hm.
Weißt du?
Hm.
Sie ändern die Vergangenheit nicht. Okay, das, ich glaube, das lassen wir jetzt wirklich mal mit der Zeit. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber wir schaffen das sonst einfach nicht. Ja. Ich persönlich mag den dritten Teil sehr gern. In einer Zeit, wo es nur 4 Harry Potter Bücher gab, war dieser, der am meisten herausstach. Es gab einen Bösewicht, der sich nicht als Voldemort entpuppte. Und diese ganze Karten- und Animagus-Sache finde ich bis heute super. Macht weiter so, am Ende wird Nils noch ein Potter-Fanboy. Zauberhafte Grüße, David, a.k.a. Bangerang Dave. Ah ja, den kennen wir von Twitter. Cora. Cora schreibt, liebe Maria, lieber Nils, zunächst möchte ich mich recht herzlich bedanken für den Podcast, den Harry Potter Dezember. Ich habe generell eigentlich nicht so viel anzumerken, die letzte Folge hat ja nicht so viele Fragen aufgeworfen. Jedoch brennt es mir unter den Fingernägeln, dass es Verteidigung gegen die dunklen Künste heißt. Sorry, aber auch in mir steckt eine kleine Hermine Granger. Stimmt, ich sag, glaube ich, immer Verteidigung gegen die dunklen Mächte oder irgendwie sowas. Und außerdem möchte ich zu dem kleinen Kunstexkurs kurz anmerken, dass Kunst in der Zauberwelt sehr angesehen wird und es sogar in Hogwarts unterrichtet wird. Außerdem hängen die Fähigkeiten der Gemälde, ob sie sich nun bewegen können oder sogar sprechen können, stark von den Fähigkeiten des Künstlers ab. Es ist ein Privileg, für ein Porträtmodell zu stehen, welchen den meisten Fällen den Schuldirektorinnen zukommt. So, zusätzlich möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass es unzählige Harry Potter Fanfictions gibt, die teilweise sehr merkwürdig, aber trotzdem unterhaltsam sein können. Vielleicht möchtet ihr dort bei Zeiten mal reinschauen, auch wenn ihr sehr beschäftigt seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße, Zauberer. Ahoi, Cora.
Cora, Schlüsselkind.
Was ich daran an dieser Fanfiction interessant finde und mal in den Raum stellen möchte, dass es ja eine Twilight-Fanfiction auch geschafft hat, eine sehr erfolgreiche Buch- und Filmreihe zu sein.
Ja.
Also hier könnte unter Umständen einiges passieren. So.
Aber ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass die beliebteste Fanfiction bei Harry Potter immer so homosexuelle Storys sind.
Ja, das haben wir, glaube ich, das hat uns jemand, glaube ich, in den Tweets geschrieben.
Kann sein, ne? Ja. Also immer Harry und Malfoy und so. Und das ist natürlich leider nicht so erfolgsversprechend.
Ach, wieso?
Naja, weil ich glaube, dass die meisten ins Kino oder in den Buchhandel immer noch gehen für Heterosexuelle und sei es mit Auspeitschen wie im
Aber
Fall
meinst
von
du,
Twilight.
Dass die Leute, die Twilight geguckt haben, die gleiche Zielgruppe ist wie Fifty Shades of Grey?
Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass Fifty Shades of Grey ja dieses...
Was übrigens ein Fanfiction ist von Twilight, nur falls euch das jetzt...
Fifty Shades of Grey hat ja diese Neugier auf mal was anderes so bei so Hausfrauen und so geweckt. Dadurch wird das ja so erfolgreich.
Mhm.
Und die lesen halt keine...
Ja, aber es gibt
Stories.
Ja. Naja, aber wer weiß, was sich da mal rausgepickt wird. Vielleicht auch von einem Side-Character irgendwas.
Ja.
Patrick schreibt, hallo Maria und Nils, ich möchte aufgrund eurer Zeitreisediskussion in letzter Folge mal meine Gedanken zu Zeitreisen in Filmen an sich kundtun. Das lese ich nochmal vor, weil das ist vielleicht nochmal was anderes. Meiner Meinung nach gibt es 2 Zeitkonstrukte in Filmen, den offenen und den geschlossenen Zeitstrahl. Bei einem offenen Zeitstrahl können die Protagonisten an einen früheren Zeitpunkt springen, um dort durch ihre Handlung zukünftige Ereignisse zu verändern oder abzuwenden. Dadurch verändert sich der Zeitstrahl. Wir als Betrachter der Geschichte sehen immer den Ist-Zustand der Zeit durch die Perspektive der Hauptfigur Zeitreisen. Ein prominentestes Beispiel ist Zurück in die Zukunft.
Ja.
Durch Eingriff von McFly und Co. im Zeitstrahl verändern sich zukünftige Ereignisse, zum Beispiel Titelseiten, Fotos oder aus seiner armen Familie werden Yuppies. Beim geschlossenen Zeitstrahl ist wie beim Schicksal schon alles vorherbestimmt. Alles ist schon passiert und es wird auch so passiert werden. und wird auch so passieren werden. Die Protagonisten können nichts verändern, die Handlung ist schon abgeschlossen. Wir als Betrachter der Geschichte sehen nur die chronologische Reihenfolge der Ereignisse. Hier als Beispiel Harry Potter 3 und Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Bei Bill und Ted treffen sie schon am Anfang des Films auf ihr späteren Ich, die ihnen einen Tipp geben, und am Ende des Films wieder auf ihre jüngeren Ichs, denen sie wiederum denselben Tipp geben müssen, da sie sonst nicht an dem Punkt der Geschichte wären, wo sie jetzt sind. Man könnte bei uns Harry Potter zum Ende ihnen auch die beiden Erzählperspektiven parallel schneiden, da sie schon beim ersten Mal gleichzeitig passieren und uns nur durch das Perspektivspiel suggeriert wird, dass Ereignisse beeinflusst werden. Köpfe von Seinen Schnappen. Ja, interessant auch mal diese zwei, dass man das so in zwei Kategorien teilt.
Ja, aber bei Bill und Ted, da habe ich es ja kapiert, als ich es gesehen habe. Bei Harry Potter habe ich es nicht kapiert. Das wundert mich gerade, woran das liegt.
Weil eigentlich passiert doch genau das Gleiche. Dass sie quasi immer an der Stelle sein müssen, damit es passiert. Aber wahrscheinlich sagen sie es halt nicht so. Also weil es ihnen nicht klar ist. Bei Bill und Ted ist es ihnen halt klar.
Vielleicht auch, weil Harry und Hermine niemals volle Kanahoshi sagen.
Ja, das ist da nur deswegen. Film mit Zeitschleife-Thematik können sich ihr Konstrukt auswählen. Bei Täglich grüßt das Murmeltier kann die Schleife erst verlassen werden, wenn ein bestimmter Zustand erreicht wird. Schicksal ist erfüllt. Bei Edge of Tomorrow wird die Schleife erst mit einem besseren Ausgang freiwillig verlassen. Ja, cool. Das sind meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte sie verständlich in aller Kürze niederschreiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und die der anderen Zuhörer. Sehr höflich.
Und jetzt das Wetter.
Der Patrick. Patrick Böhm. Oder Patrick schreibt er in Klammern. Sorry, Patrick Böhm. Lukas Frankenstein. Hoffentlich sein richtiger Nachname. Ich lese ja sonst Nachnamen mal nicht vor, weil ich euch nicht gegenseitig euch gegenüber ausliefern will. Aber Lukas Frankenstein ist witzig. Lieber Nils, liebe Maria, du hast bestimmt schon nachgeschaut, aber dein siamesischer Mond erinnert dich an eine Sphinx, also eine Nacktkatze. Siamkatzen haben ein weißes Fell mit dunklen Ohren, Pfotenhund und Schwanz. Ich liebe es übrigens, okay. Ich liebe es übrigens, dass du den siamesischen Mond bis zum Ende durchgezogen hast. Weißt du noch?
Naja, ich erinnere mich.
Du hast gerade so ein leeres Gesicht, aber du hast Hunger, ne? Zur Zeitreise. Nils hat teilweise recht. Die Zeitreise hat sich nicht geändert. Okay, das lasse ich jetzt. Genau.
Aber das, also dass ich recht habe, können wir dann schon nochmal festhalten an der Stelle.
Womit hast du recht?
Ja, er hat doch gesagt, Nils hat recht.
Wo denn? Achso, Nils hat teilweise recht.
Ja, teilweise.
Du hast irgendwann bist du in meinen Raum gekommen und hast gesagt, hier ist Licht an. Und das hat gestimmt.
Aber auch nur teilweise.
Als drittes muss ich mit einer großen Ungenauigkeit aufräumen. Es wird immer wieder gesagt, dass nichts aus dem Nicht gezaubert werden kann. Das ist fast vollkommen falsch. Ist immer viel fast eigentlich, ja. Eventuell teilweise. Tatsächlich kann so ziemlich alles aus dem Nichts gezaubert werden. Bester Beweis dafür ist der Raum der Wünsche, der in den nächsten Filmen wichtig wird. Die einzigen 5 Ausnahmen werden im Gems-Gesetz der elementaren Transfiguration beschrieben. Stimmt, viele haben uns geschrieben, dass nichts aus dem Nichts gezaubert werden kann. Und es gibt aber nur 5 Sachen, die nicht aus dem Nichts gezaubert werden können. Alles andere kann aus dem Nichts gezaubert werden. Es ist für uns leer Zuschauer aber nur bekannt, dass Nahrung zu diesen Ausnahmen gehört. Ach so, wir wissen nicht, was die anderen 4 Sachen sind. Abschließend möchte ich sagen, dass ich ein großer Fan von euch und eurem Podcast bin. Ihr macht das super. Viele liebe Grüße, Lukas. Dankeschön.
Dankeschön.
PS, die Ähnlichkeit mit Olli Schulz ist doch unverkennbar. Was, mit mir und Olli Schulz, oder was?
Ja.
Wer schreibt hier? Christoph. Hallo Marie, hallo Nils. Ich wollte euch mal einen Kommentar zu der Zeitreise schreiben. Das ist tatsächlich ein wenig seltsam und auch von Frau Rowling nicht ganz durchdacht. Seid uns mal bitte nicht böse, dass wir das nicht mehr vorlesen.
Ja.
Oder, ja. Nils? Ich fühle mich jetzt echt schlecht. Aber wir schaffen sonst einfach. Ja. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie schon bei 1,5 Stunden oder so.
Ja.
Wir kriegen das sonst nicht hin.
Nee.
Spätestens bei Harry Potter und das verwunschene Kind wirft J.K. Rowling die deterministische Zeitlinie sowieso komplett aus dem Fenster. Naja, es scheint hier auch noch so ein bisschen...
Ach so, in einem Theaterstück.
Mhm. Aber das will ich gar nicht lesen, weil das habe ich noch nicht gelesen.
Habe ich dir mal geschenkt.
Mhm. Habe ich jetzt auch tatsächlich richtig Bock drauf bekommen.
Ja.
Das tut mir natürlich leid, weil seine ganze Mail nur darüber geht.
Ja.
Dass wir das jetzt nicht vorlesen. Soll ich es doch vorlesen? Nee. Ach Leute. Es ist so, wir sind so zwiegespalten, weil wir wissen natürlich echt so zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt und ja. So, aber wir können, okay, pass auf. Die restlichen Kommentare lasse ich mal anhören. Meine Mail ist wahrscheinlich sowieso schon viel zu lang, um vorgelesen zu werden. Oh, jetzt habe ich ein schönes
Gewissen. Oh, Baby.
Ich kann es mir dennoch nicht nehmen lassen, euch noch zu sagen, dass ihr mittlerweile mein absoluter, oh Gott, jetzt kann ich das Lob nicht vorlesen. Nur das Lob, ich lese nur noch das Lob vor. Nils. Auf keinen anderen Podcast freue ich mich so sehr wie auf die neueste Folge von WIMAF. Zu Anfang habe ich noch die Filme, mit denen ich weniger anfangen kann, ausgelassen, aber die habe ich mittlerweile alle nachgeholt. Ich habe auch erst bezüglich den Lindy-Folgen gedacht, dass die nichts für mich sind, aber jetzt freue ich mich auf die Lindy-Folgen fast mehr als auf die regulären. Es tut mir so leid, Maria. Ja, dafür tut es mir leid, dass wir deine Mail jetzt nicht. Aber
siehst du, ist doch vice versa.
Ja.
So, war doch jetzt deine Revanche. Oder hast du dich gerade revanchiert?
Ich habe gerade überlegt, ob man die nicht
irgendwo. Bist du noch im Raum?
Ich habe gerade überlegt, ob man die irgendwo posten kann. Also weißt du, dass die Hörer wenigstens alle die Mails kriegen, also sehen. Weißt du, ohne Namen, nur so die Inhalte. Ja,
dann gucken wir mal.
Okay. Marvin schreibt, hab's an die falsche Adresse geschickt. Hier nochmal.
Cool.
Liebe Frau Lorenz, sehr geehrter Herr Bogelberg. Ich bin allerdings Frau Loretz. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ich nicht. Mein Name ist Uncooked Times, Anagramm für magische Kunst. Ich schreibe ihn im Auftrag des MoMA, Museum of Magical Arts in London. Grund für dieses Schreiben sind Informationen, die mich über drei Ecken mein Hut, der hat, erreicht. Ich glaube, es ist eine witzige Mail. Jetzt mach dich bereit. Ja. Grund für dieses Schreiben sind Informationen, die mich über drei Ecken, in Klammern mein Hut, der hat, erreicht haben, und zwar betreffend ihrer Unverständlichkeit von Kunst in der Zauberwelt. Dieses Schreiben ist beauftragt und genehmigt worden von der Abteilung Kant innerhalb des Ministeriums Amt für die Aufklärung von Muggeln und darf damit rechtskräftig an Sie per Eule, Emil Ray Tomlinson, Jahrgang 1971, männlich, ist am liebsten Lachs, Hobbys, Briefe zu stellen und Cricket, überstellt werden. Die muss ich jetzt vorlesen.
Ja.
Zuallererst möchte ich Sie darüber informieren, dass Ihr Weihnachtsspecial über Harry Potter in der Zauberwelt für einiges an Aufsehen gesorgt hat. Wir haben alle Hände voll zu tun, damit Zauberer davon abzuhalten, Ihnen über diverse Medien zu schreiben. Immer wieder gibt es Vorstöße, Sie auf Details der Zauberwelt, die Sie falsch verstanden haben, hinzuweisen und anschließend ausschweifende Erklärungen per E-Mail, Twitter oder ähnliches zuzustellen. Besonders einige Gruppen sind dabei besonders aggressiv vorgegangen. Potterheads 835 und die Potter-Nerds, natürlich ein richtig denkender Spezialist. Nerds ist die Abkürzung für natürlich ein richtig denkender Spezialist. Ich möchte uns dafür bei Ihnen allen entschuldigen und versuchen weiterhin den Großteil dieser Nachrichten abzufangen, auch um so zu verhindern, dass zu viele Details der Magierwelt aufzudecken. Seit der Tin Whistleblowing JKR kämpfen wir darum, möglichst keine Informationen mehr durchsickern zu lassen. Wir bitten Sie daher um Ihre Mithilfe und Verständnis. Nun aber zu Ihrem hauptsächlichen Anliegen. Die Reaktion, die Ihre Podcast-Sendung in der Künstlerszene ausgelöst hat, gleicht inzwischen einer bürgerkriegsähnlichen Revolte. Jeder verkannte und missverstandene Künstler, aber auch die berühmten, angesehenen Maler schicken uns ihre Eulen aufs Amt. Die Mitteilungen gehen von, ja genau, endlich hat es mal einer gesagt, über, was früher gut war, ist auch heute gut und ich bin hier Kunst anzugucken. Aber auch der Formationsprozess des Kunstbegriffs unterliegt permanent einem Wandel, der sich entlang von dynamischen Diskursen, Praktiken und institutionellen Instanzen entfaltet. Daher handelt es sich hierbei im engeren Sinne um Ergebnisse gezielter magischer Tätigkeit, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sein können und dürfen, was auch immer das bedeutet. Bis hin zu, hängt oder hängt sie auf, Hauptsache die halten endlich die Klappe. Sie sehen also, es wäre von äußerster Wichtigkeit für uns, wenn Sie sich bitte mehr öffentlich dazu äußern könnten, da dieses Thema hier Zauberstäbe zum Vibrieren bringt. Falls Sie verstehen, was ich damit meinen möchte, beziehungsweise gesagt haben wollte und meinte. Hier aber vielleicht noch die aktuelle Gesetzeslage zum Thema Kunst in der Zauberwelt. Paragraph 2000. Jedes künstlerisch geschaffene, jetzt muss ich schon lachen, weil es ist Paragraph 2000, Paragraph 2001 und dann Paragraph Feuerblitz. Das finde ich genial. Das habe ich jetzt schon vorgegriffen, aber ich habe es gerade gesehen und fand es sehr lustig. Paragraph 2000. Jedes künstlerisch geschaffene Werk hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Paragraph 2001. Alle künstlerisch geschaffenen Werke sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen, ob künstlich erschaffen oder echt, sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von fiktiven Wesen und Echten und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, selbst wenn die Herkunft ein Bild ist, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Paragraph Feuerblitz. Alle künstlerisch geschaffenen Werke haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte, Wohnort, Aufenthaltsbilderrahmen und gemalte Szene frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit oder bleiben, auf einem bestimmten Kunstwerk gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlich allgemeinen für alle gleich öffentlichen Dienstleistungspflicht. Zwangsaufenthalt in nur einem Kunstwerk ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Paragraph Wasserdonner. Alle Rechte am erschaffenen künstlerischen Werk gehen nach Verkauf auf das Bild selbst über, sodass das Bild ab dem Verkauf frei ist zu tun, was und wie es möchte und sich auch, wenn gewünscht, grundlegend komplett verändern, solange es dabei nicht gegen eine andere bestehende Gesetz verstoßen wird. Ich hoffe, dass ihr diese Information nützt, dass Ihnen diese Information nützlich war und es dazu führt, keine weiteren Kommentare dazu in Ihrem Podcast, den ich übrigens super genial und extrem unterhaltsam finde, mehr abzugeben. Hochachtungsvoll, Uncooks Times Pressesprecher des MoMA in London und Immanuel K. von der Abteilung Kant des Ministeriums für Zauberei, Amt für Aufklärung von Muggeln, a.k.a. Marvin. PS, danke für die vielen großartigen WIMAF-Stunden, auch wenn WIMAF schon weg war. Liebe.
Wow, ganz schön aufwendige Mail, meine Herren.
Voll geil.
Ich kann dem nicht ganz zustimmen, was den Kunst, die Kunstdefinition betrifft, aber
aber es ist der Gesetzestext jetzt.
Ja, der macht nicht so richtig Sinn für einen Gesetzestext.
Aber ist doch geil, ich fand die Mail total cool.
Ja, ich fand die Mail auch mega cool.
Apropos, haben wir haben was zu verlosen. Sollen wir das heute schon erzählen oder wie? Oder?
Nee, machen wir das nicht am Ende?
Okay, aber freut euch schon mal.
Ja.
Ich war ja in Orlando in der Harry Potter Welt und habe da was mitgebracht, was jetzt, wie sich herausgestellt hat, ich hier nicht benutze, aus der Harry Potter Welt und das werden wir verlosen. Ja, könnt ihr dann, wird dann kommen. So, nächste Mail. Julia schreibt. Liebe Maria, lieber Nils, zuerst mal vielen Dank für die schönen Stunden, die ihr mit diesem Podcast bereit habt. Hört sich super unsexy an, deswegen mache ich jetzt lieber mit hoffentlich charmanten Rumgenörde weiter. Im Verlauf des auch meiner Meinung nach besten Films tauchen bei euch einige Fragen auf oder Unverständnis über gewisse Dinge, die ich gern ausräumen möchte. Erstens, der fahrende Ritter taucht einfach auf und sammelt gestrandete Hexenzauber ein. Bei dieser These ist die Frage, warum der Bus nicht auch ständig im letzten Band bei den Dreien vorbeikommt, vollkommen gerechtfertigt. Habe ich ja gesagt, ne?
Ja.
Tatsächlich muss der fahrende Ritter jedoch gerufen werden, indem er mit dem Zauberstab wedelt. Es wird nicht näher erklärt, wie genau. Das hat Harry in Teil 3 auch getan, und zwar als der vermeintliche Grimm auftaucht und bedrohlich knurrt, holt Harry vorsichtshalber seinen Zauberstab raus und wedelt damit wohl so herum, dass plötzlich der Bus auftaucht. Ah. Es hat sich, also es war nicht Zufall, dass die beiden aufgetaucht sind gleichzeitig, also der Grimm und der Bus, sondern das hat sich bedingt sozusagen. Mhm. Deswegen auch die Frage vom Schaffner Stan, warum er denn hingefallen ist, weil es scheinbar nicht so oft vorkommt, dass man unbeabsichtigt den fahrenden Ritter bemüht.
Ist also quasi, als würde ich jemand auf der anderen Straßenseite winken und dann hält ein Taxi.
Genau. Ja, genau.
Ja.
Und wenn das auf der anderen Straßenseite ein Hund ist, von dem du denkst, dass es dich gleich umbringt?
Ein Hund, das mich umbringt? Ja. Und dem ich dann aber deswegen winke.
Ja. Hi, Hund, hi. Zweitens, der Zaubereiminister hat kein Büro im Tropfenkessel. Der Minister hat leider kein Büro dort, obwohl ich eure Klingen dafür total sinnvoll fand. Patsch ist auf Verdacht in den Tropfenkessel gereist, weil natürlich im Ministerium durch die von einem anderen Hörer bereits erwähnte Spur aufgefallen ist, dass Harry gezaubert hat, was minderjährigen ihm verboten ist, auch wenn dies nicht beabsichtigt war. Und da Patsch vermutet, dass Harry, ja. Aber darum geht's ja nicht. Die Strafe seiner aufgeladenen Tante fällt deswegen so gering aus, weil der Minister leichter ist, dass Harry nichts passiert ist, jetzt wo Sirius Black auf der, okay. Drittens, warum hat Lupin sich beim Irrwicht vor Harry gestellt? Maria hat recht, wenn sie sagt, dass Irrwicht-Dementoren eine abgeschwächte Form von echten Dementoren sind und Lupin logischerweise nicht möchte, dass der an seinen Schülern rumsaugt. Allerdings stellt er sich deswegen vor Harry, als dieser an der Reihe ist, weil er erwartet hat, dass das, wovor Harry am meisten Angst hat und dessen Gestalt der Irrwicht dann annimmt, Lord Voldemort sein würde. Und den konnte er nun wirklich nicht im Unterricht gebrauchen. Den Rest lasse ich für die anderen Potterheads. Ich hoffe, es doppelt sich nicht allzu sehr mit den zahlreichen Mails, die schon kommen. Liebe Grüße, Julia. Nochmal zu den Hatern da draußen. Es gibt niemanden, dem ich lieber beim Essen zuhöre als euch.
Yeah. Ah,
cool. Catherine oder Cat. Hallo zusammen. Unsere Stadt Basel hat sogar den Basilisk als Wahrzeichen auf diversen Brunnen in Basel. Sie sind sogar ein Wahrzeichen unserer Stadt. Darf ich den Satz bitte nochmal vorlesen? Unsere Stadt Basel hat sogar den Basilisk als Wahrzeichen auf diversen Brunnen in Basel. Sie sind sogar ein Wahrzeichen unserer Stadt.
Kann schon mal passieren.
Süß. Was auch immer das jetzt für unsere Stadt bedeutet. Hier der Link. Kann's kaum erwarten, die nächsten Folgen von euch zu hören. Gruß, Cat.
In Basel habe ich mal aus Versehen im Rotlichtviertel geschlafen.
Ja, stimmt. Weil du dachtest, Amüsiermeile ist das, wo viel los ist, ja, und nicht das, wo viel gebumst wird.
Genau.
Ja.
Aber nachzulesen in Tristesse Rennes.
Ach, hier hat uns jemand Zeitungsfund vom 15. Dezember, Leben für die Lindenstraße. Irgendwie so ein Typ, der hier so krass Lindenstraßensachen sammelt.
Ja.
Else Klings Kittel ist Prunkstück von André Webers Sammlung. Vielen Dank, Maria und Nils, für euren WieMach-Podcast. Egal ob Serie oder einzelne Filme mit Gästen oder ohne, ihr seid derzeit die beste Unterhaltung, die die Podcast-Landschaft zu bieten hat. Schöne Weihnachten euch, Tanja. Danke, Tanja. Dir auch schöne Weihnachten.
Dir auch, Tanja.
Erik schreibt, hallo ihr Wiemaffer, zunächst vielen Dank für die Podcast, der einer meiner Lieblinge geworden ist. Eine Anmerkung nur, meine Freundin Hassi Lindenstraße sollte eingestellt werden. Sehr gerne, Maria.
Hat er für dich wohl gemacht.
Ja.
Schleimer.
Nun zum eigentlichen Punkt. Gemälde, mein lieber Nils, sind eine Parallelwelt im Potterverse. Der Künstler weiß darum und ist deswegen auch nicht enttäuscht, wenn auf einmal ein Giraffenstück durch sein Bild wandert. Stell dir einfach vor, auch in unserer Welt leben Bilder. Wenn sie niemand ansieht, da schnackt die Mona Lisa mit der Campbell-Dose und der Schrei von Munch entspannt seinen Kiefer, weil es dann doch zu anstrengend ist. So ist es also in der Rowlingschen Welt, nur dass alle es mitbekommen, die ganze Zeit so rumzustehen. Dieses Thema ist fast philosophisch und kann hier nicht tiefer besprochen werden. Vielleicht noch ein Podcast. Mein Freund hasst lebendige Bilder. Hab gehört, ihr habt im Dezember noch Zeit. Also nochmal vielen Dank und sorry, not sorry, liebe Maria. Meine Freundin hasst die Lindy, muss weitergehen. Denn wie soll man denn mit 2000 Mark seine Familie ernähren? Das war ein Twist am Ende.
Ja, absolut.
Cheers und beste Grüße, Erik.
Ahoi.
Das haben viele gemocht, dass ich Willi da so gut nachgemacht habe. Sarah schreibt, hallo liebste Wiemaffer, vielen Dank für all die stundenbeste Unterhaltung, die ihr mir beschert habt. Jedes Mal, wenn das schön rosafarbene Logo mit einem kleinen grünen Punkt versehen ganz oben in meiner Spotify-Podcast-Playlist steht, weiß ich, es wird ein guter Tag. Und jetzt schaut ihr noch Harry Potter. Ich muss gestehen, dass ich bei der ersten Folge ein paar Mal ausmachen musste, weil ich etwas getriggert war. Ist so lustig, dass das vielen so geht. Ich bin echt schon gespannt. Nächstes Jahr machen wir das wieder mit irgendeiner Filmreihe. Mal sehen, was wir da machen. Wahrscheinlich ja der Ringe. Ich bin mit den Filmen und vor allem den Büchern groß geworden. Und da ist das Franchise bei mir wohl etwas romantisch verklärt. Aber je mehr ich euch zuhöre, desto mehr gefällt es mir auch mal, das eine oder andere zu hinterfragen. Oder Star Wars. Wir könnten Star Wars machen.
Genau.
Alle.
Na.
Müssen wir schon im November anfangen. Schluck. Nun aber genug Vorgeplänkel und zum Grund meiner Mail. Da ich mir sicher bin, dass ihr zahlreiche Zuschriften von anderen Hörern mit Harry Potter Fakten bekommt, möchte ich nur etwas zu der Band-Diskussion beitragen. Maria und Frieda haben völlig recht. Schlagzeugerinnen und Bassisten sind die Besten. Denn schon die beste Band der Welt schrieb, mit Schlagzeug und Bass macht das Musikhören Spaß, doch wenn die Gitarre kommt, ist alles zu spät, weil man dann den Text nicht mehr versteht. Die Ärzte, Instrumente des Orchesters. I rest my case. Viele liebe Grüße aus Hannover, eure Ravenclaw Sarah.
Stimmt, das war eine sehr gute B-Seite von den Ärzten, die seltsamerweise auch wirklich eine B-Seite war. Aber es war ein extrem gutes Stück. Ganz vergessen. Vielen Dank für die Erinnerung. Das höre ich mir gleich mal wieder an. Hoffe ich mich jetzt auf Spotify.
Siehst du?
Das war, glaube ich, die B-Seite von Unrockbar oder so, wenn man nicht alles täuscht. Das war sehr, sehr gut.
Gesine schreibt. Gesine Pop. Hallo Nils und eine Mithaffelpufferin. Meine Reaktion auf diese Einordnung war ungefähr wie deine, Maria. Wollte nur noch mal Danke sagen für die vielen Wiemaff-Folgen, die ihr gerade macht. Ich genieße es, so oft Wiemaff zu hören zu können. Aber macht euch nicht kaputt damit, bitte. Zu spät. Mir wird jetzt erst so richtig bewusst, wie das mit den Filmen ist, wenn man sie ohne Harry Potter Hintergrund schaut. Eigentlich ein Spagat, die Filme wollen ja möglichst genau im Buch bleiben. Manche Dialoge scheinen wirklich darauf, direkt aus dem Buch zu kommen, aber sie können halt nicht alles unterbringen. Nils hat zum Beispiel zu Recht gefragt, wie Sirius in Hogwarts reinkommen konnte. Die Mentoren müssen doch auch seine Hundform kennen. Das ist im Film echt nicht klar, aber es ist mir nie aufgefallen, weil ich aus den Büchern ja wusste, dass sie die Hundeform eben nicht kannten. Weil ich wusste das und warum Sirius Black und James Potter und Peter Pettigrew unregistrierte und unentdeckte Animagi waren. Und warum die Auerweide gepflanzt wurde und so weiter. Aber das haben euch auch bestimmt tausend andere Leute schon erklärt. Ich bin gespannt auf weitere Folgen. Jetzt habe ich wegen euch angefangen, die Filme nochmal zu gucken, obwohl ich eigentlich nur Fan der Bücher war. Man hat ja sonst nichts zu tun vor Weihnachten. Liebe Grüße, GP.
Ja. Das ist ja was angegangen.
Was machst du? Jetzt guckt jetzt Filme auf seinem Handy.
Nee. Ist nicht auf Spotify.
Liebe Maria, lieber Nils und den Großbuchstaben und Frieda! Ich sitze hier im Wintergarten, toller Name für einen Erker mit drei Kakteen, wo es zieht wie Sau und man die Vollakustik der Prinzenallee genießen kann. Tatütata. Schlürfe heißen Zitronentee und knabbere Spekulatius. Meine Ohren sind gespitzt und damit ist alles auf Go für die neue Folge Wiemaff Harry Potter Spezial. Zumindest ist es für mich eventuell, denn nichts liebe ich so sehr wie die tollste Kinderbuchreihe ever.
Bitte Puck? Der spaßige Briefträger aus Kesseldorf.
Wow. Noch nie gehört und instant kein Interesse.
Das ist meine Jugend.
Aber wir waren halt alle 1930 noch nicht da, Nils. Ich bin mit Harry, den ich von allen Charakteren der Reihe am wenigsten mag, Umbridge mal ausgenommen. Wie kann man denn Harry am wenigsten mögen? denn die findet ja wohl jeder scheiße. Aufgewachsen und mit ihm und dem goldenen Trio älter geworden und verbindet das goldene Trio? Okay. und verbinde so unendlich viel mit den Büchern und Filmen, dass eure Dezemberfolgen das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt sind. Dieses Jahr bin ich über die Feiertage allein. Das Projekt Potter rettet mir die Zeit, in der ich sonst vermutlich selbstmitleidig Eiscreme in mich geschaufelt und Bridget Jones geschaut hätte. Apropos, guckt ihr den irgendwann?
Aber jetzt kann sie ja einfach fröhlich Eis in sich reinschaufeln.
Also diese Eissache würde ich hier auch nicht sofort abwählen. Tausend Dank dafür. Ich fühle mich jedes Mal als Teil eurer kleinen Runde. Das Knuspern, Schlürfen, Tastenklappern, Niesen und Stühlerücken sorgt für die richtige Atmosphäre. Ihr seid toll. Das finde ich übrigens schön, weil viele mich fragen, warum ich das nicht rausschneide, wenn wir so, wenn das so, ne, ja, so klingelt und bla 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 und ja, so. Aber ich finde das eigentlich immer cool. Ich mag das auch in Podcasts, wenn man irgendwie weiß, das sind halt echte Menschen an einem echten Tisch in einer echten Wohnung.
Richtig, Maria.
Du kannst mich mal.
Und weiter geht's.
Und ich habe einfach keine Zeit. Da alle anderen Hörer eure Fragen und Lücken zum dritten Teil sicher schon beantwortet haben, hier nur zwei Anmerkungen. Erstens, ich bin voll bei Frieda. Hausstolz ist was Feines und Huffels sind die Undercover-Coolen der Schule. Außerdem ist ihr Gemeinschaftsraum direkt neben den Küchen. Free Food Forever. Deswegen bin ich, glaube ich, bei Hufflepuff gelandet. Zweitens, dass die Dementoren für Depressionen stehen, hattet ihr schon erwähnt. Rowling baut aber noch ein weiteres Sinnbild ein, nämlich die Lykanthropie. Diese steht für die Infizierung mit HIV. Werwölfe sowie HIV-Kranke werden von der Gesellschaft gemieden oder sogar geächtet und es findet kaum bis gar keine Aufklärung über ihren Zustand statt. In den späteren Teilen der Buchreihe werden die Parallelen noch deutlicher. ME macht dies die Figur des Remus, meines Erachtens, ne, heißt das ME, macht dies die Figur des Remus Lupin noch um einiges tragischer, da seine Situation so sehr verständlich und ins reale Leben übertragbar wird. Je weiter die Story voranschreitet, desto mehr wird klar, dass die Bücher und Filme mit ihren Konsumenten wachsen, sozialkritische Topics werden immer offensichtlicher thematisiert und ich finde, das steht ganz groß entgegen all denen, die immer behaupten, Harry Potter sei nur eine Geschichte für Kinder. Das war es jetzt aber von mir. Bitte bleibt die Lieblichkeiten, die ihr seid und danke im Voraus für die gemütliche Weihnachtstage mit euren Stimmen. Seid umärmelt. Brie, die sehnsüchtig auf die nächste Folge wartet.
Das ist interessant, diese HIV-Metapher. Das habe ich nicht gewusst. Das ist ja ganz gut, eigentlich.
Ja, finde ich auch gut. Aber das finde ich eh gut. Also das ist jetzt gerade, das Gute ist, wenn man Filme für WIMAF guckt oder überhaupt für, wenn man den Film so guckt, dass man weiß, dass man später darüber redet dann und sich ein bisschen anstrengt, sich zu konzentrieren und Sachen zu bemerken, dann fällt einem echt auf, was das alles so noch hat.
Aber ich frage mich dann, man kann sich ja nicht schützen, Werwolf zu werden. Man hat ja gar keine Wahl. Das ist natürlich dann metaphorisch schwierig.
Aber vielleicht geht es ja auch darum, dass man ja oft auch unwillentlich angesteckt wird.
Ja, aber...
Weißt du?
Also... Also man kann es natürlich auch qua Geburt haben sozusagen, wenn man, die Mutter HIV-infiziert ist,
genau, dann
kann man ja
HIV-infiziert
geboren werden.
Ohne zu wissen, infiziert werden.
Naja, klar, ja. Bluttransfusion und sowas. Aber es gibt ja...
Oder ungeschützter Sex, ohne dass derjenige es wusste oder dir nicht Bescheid gesagt hat.
Naja gut, aber das, dann hättest du sie ja trotzdem in der Hand gehabt, es zu verhindern.
Das stimmt.
Naja, aber trotzdem interessant.
Kai schreibt, liebe Maria, lieber Nils, ich verfolge euren Podcast schon seit der ersten Folge und freue mich sehr über eure Weihnachtsspecial mit Harry Potter. Eure letzte Folge mit Aurel hat mir natürlich auch wieder sehr gut gefallen. Eine Frage habe ich mir doch gestellt. Warum sagt jeder, Voldemort hätte Cedric getötet, wenn doch ganz klar Wurmschwanz seinen Zauberstab hebt? Naja, weiter so. Liebe Grüße, Kai. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
Ich auch nicht.
Wurmschwanz hat ihn also getötet. Haben wir das verdrängt?
Achso, da am Friedhof. Keine Ahnung. Nee, Voldemort hat ihn doch getötet. Je ne sais pas.
Ich weiß gerade auch nicht. Stefan, hi Maria und Nils. Die Begründung, dass Harry den Todesfluch von Voldemort durch den Schutz der liebenden Mutter überlebt hat, fand ich auch immer sehr einfach oder zu oberflächlich erklärt. Weshalb ich dazu folgende Theorie habe. Jedes Hexenzauberbaby und Kleinkind ist durch einen magischen Bann geschützt. Dieser Schutz führt dazu, dass ein Fluch auf den Zauberer zurückprallt, der ihn ausgeführt hat. Dies ist jedoch in der Zauberwelt weitgehend oder sogar komplett unbekannt, da außer dem Vorfall zwischen Baby Harry und Voldemort kein anderer Fall bekannt ist, in dem ein Zauberer versucht hat, mittels Todesfluch ein Baby zu töten. Ich freue mich auf jede neue Folge und wünsche euch frohe Weihnachten. Viele liebe Grüße, Stefan. Finde ich auch interessant.
Ja.
Aber es ist quasi so unbekannt, dass nicht mehr J.K. Rowling das weiß. Sondern nur Stefan und wir jetzt.
Ist auch fies, ne, in dem Grindelwald-Zerbrechen, wie die da in die Wohnung in Paris, wie die sich da einfach die Wohnung nehmen, Grindelwald und seine Gang, wo dann noch das Kind in dem Kinderzimmer sitzt.
Das ist gruselig.
Ja.
Das sind immer so diese Szenen, wo Charaktere so unwiederbringlich böse gemacht werden. Ja. Es gibt ja immer so Filme, ist ja dann so eine Sache, wo Leute böse sind, aber quasi nie was machen, was man ihnen nicht mehr verzeihen kann.
Ja.
Und dann gibt es dann so einen Moment, wo du weißt, ah ja, die kommen nicht mehr zurück.
Ja.
Das war so eine. Hallo liebe WIMAF-Gang, David schreibt, wieder gab es eine WIMAF-Potter-Folge und ich möchte euch versuchen, dieses fantastische Universum näher zu legen. Das Würdelhaus. Das Haus steht nicht auf dem Friedhof, es ist nur mit Blick darauf gebaut. Es thront hoch über Little Hangleton und ist in der Gegend von überall gut zu sehen. Der alte Mann war damals, glaube ich, der Gärtner der Riddles und war der Hauptverdächtige nach dem Tod der Familie. Jetzt hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das Haus in den Garten in einem guten Zustand zu halten, weil er scheinbar sonst nichts zu tun hat. Naja, interessant. Es war also nicht der Friedhofswärter und das Haus steht auch nicht auf dem Friedhof. Wir haben wieder alles falsch verstanden.
Aber dann könnt ihr doch einfach auch im Haus wohnen, statt in einem kleinen Schuppen, wenn es eh leer steht und er darauf aufpasst.
Ja, aber das kriegst du nicht geheizt, das Scheißding. Die Logo bei der WM. In den Büchern sitzen Harry und Konsorten auch ganz oben. Das ist allerdings die Ehrenloge. Ach so. Das ist die Ehrenlogo. Okay, die Ehrenloge. Sie sitzen dort direkt neben den Malfoys. Arthur hat da seine Beziehungen spielen lassen, weil er sich sehr gut mit dem Minister für internationale Spiele und Sport, Ludo Backmann, versteht. Backmann wurde aus dem Film komplett gestrichen, dass die Weasleys kein Geld haben, liegt wohl daran, dass Arthur ein sogenannter Muggelfreund ist und sie ihm deswegen Steine in den Weg legen und ihn nicht so gut bezahlen. Aha, auch interessant.
Mhm.
Wird er bei Beförderungen übergangen?
So wie Hans. Oder hier der...
Wer ist Hans?
Der Mann von Elfie, wie heißt er? Der beim Zoll arbeitet. Der unten den Benasch anzeigt, weil er Honig verkauft.
Ah, ja, ja, genau. Yoshi.
Ja.
Im Buch wird Harry übrigens nicht ohnmächtig, sondern flieht mit Ron und Hermine in den Wald. Allerdings merkt er dann, dass sein Zauberstab weg ist. Welche Szene sind wir denn hier gerade? Ach so.
Wo der Platz abgebrannt wird.
Ja, am Anfang, also wir sind jetzt im Buch 4.
Ja.
Ron in Rage. Ron ist sauer auf Harry und dafür gibt es mehrere Gründe. Ursprünglich haben sie überlegt, ob es nicht cool wäre, ihren Namen in den Feuerkelch zu verwandeln. Jetzt sind wir beim Feuerkelch. Ah, ja. Stimmt, ist ja Teil 4. Ursprünglich haben sie überlegt, wäre es nicht cool, ihren Namen in den Feuerkelch zu verwandeln. Harry fand das nicht so cool und wollte lieber nur zugucken. Als dann sein Name ausgespuckt wurde, fühlte Ron sich dann aber hintergangen. Das verstehe ich total. Das hätte man ja in einem kleinen Gespräch mal machen können.
Das stimmt.
Weil das verstehe ich, wenn sozusagen Ron es eigentlich wollte und Harry ihn überredet hat, es nicht zu machen,
ja.
Dann Harrys Name drin, das denkt Ron natürlich, ja, alter,
naja.
Wassen.
Ja,
das verstehe ich. Dazu wollte er nicht viel nur der blöde Freund von Harry Potter sein, da er in seiner Familie auch schon oft im Schatten seiner Brüder steht, wünscht er sich, dass es bei seinem besten Freund anders ist. Die Entschuldigungsszene war im Buch auch direkt im Zelt nach der Beendigung der Prüfung und nicht im Gemeinschaftsraum. Aber das verstehe ich.
Mhm.
Das auch dieses, dass er immer nur sozusagen im Schatten von irgendwem ist, dass ihn das nervt und dass die Szene das so triggert.
Ja.
Vielen Dank, David, für die Erklärung. Die Prüfungen. Bis die erste Prüfung beginnt, vergehen ein paar Monate. Deswegen konnten sie auch einen Ersatzdrachen organisieren. Ah ja, okay. Im Film sieht es so aus, als wäre das am nächsten Tag.
Ja.
In der zweiten Prüfung wäre natürlich niemand gestorben. Harry wird sogar ausgelacht von Ron, weil er das Lied so ernst genommen hat. Also, dass das Unterwassermenschen saß, aus dem Ei kommt. Er durfte übrigens eigentlich nur Ron befreien. Hermine war ja da wegen Krumm. Ja, aber Hermine... Die letzte Prüfung ist im Buch tatsächlich etwas cooler. Viele Monster und keine bewegenden Büsche. Der Krug stand in der Prüfung unter dem Imperius-Flug, dem ihm der Fake Moody verpasst hat. Ah ja, er sollte Harry helfen, als erster zum Pokal zu kommen. Deswegen greift er auch Cedric an und nicht Harry. Aha, nicht Krug, sondern Krumm. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Krumm war...
verflucht.
Ja, und der Fluch kam quasi nicht vom Spiel, sondern von... Ah, das verstehe ich jetzt. Das hatte ich nicht verstanden. Na, cool.
Ah.
Wusstest du das?
Nee.
Okay.
Aber ich habe mir da auch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht.
Ja, ich total. Moody, ich weiß gar nicht, wo der Gedanke herkommen könnte. Im Buch ist es anders als im Film. Crouch hätte ja Moody in Hogwarts angreifen müssen, was vermutlich etwas zu leichtsinnig gewesen wäre. Dass keiner komisch guckt, dass Moody immer aus einem Flachmann trinkt, ist auch erklärt. Der echte Moody würde nie etwas trinken, was er irgendwo serviert bekommt. Sei immer wachsam, ist sein Slogan. Das Zucken mit der Zunge kommt nur vor, wenn der Fehlsafttrank aufhört zu wirken und er langsam sich zurückverwandelt. Deswegen trinkt er dann auch immer schnell aus einem Flachmann. Crouch Junior ist bis zu seiner Rückverwandlung nie als Crouch zu sehen, weder bei der WM noch im Riddle House. Damit er merkt, das auch nicht, merkt auch, dass nicht der echte Moody ist, weil der echte Moody Harry nie aus der Gegenwart von Dumbledore bringen würde. Deswegen geht Dumbledore hinterher. Okay. Ja, das ist, das macht irgendwie Sinn. Weil wir uns ja gefragt hatten, ob es im Film anders ist, aber wegen der Zunge. Aber klar, immer nur, wenn es nachlässt, kommt es dann. Und das heißt, dass wir wirklich Matt L. Moody echt überhaupt nicht kennen. Weil wir ihn nur einmal am Anfang von dem anderen Teil da gesehen haben und dann ist er ja gleich tot. Hm. Ja, schade.
Ja, aber wie ich schon gesagt habe, er muss ja im Grunde genommen so getan haben, als wäre er. Also ein bisschen kennen wir ihn schon.
Ja, ja, aber er weiß ja nicht, was in ihm vorgeht. Also so die Details hat er sich ja,
ja
schon
aber
dann
so
ausgedacht.
Im Verhalten und vom Wesen her muss er ihn ja imitieren.
Naja. Aber trotzdem irgendwie schade. Man fühlt sich so von diesem Charakter so beklaut. Ich hätte es besser gefunden, wenn es erst nach der Hälfte des Schuljahres gewesen wäre. Okay, na gut. Voldemort hat seinen Hühnchenkörper bekommen, weil er stärker wurde. Wurmschwanz ist nach seiner Flucht von Teil 3 zu Voldemort zurückgekehrt und hat ihm dabei geholfen, wieder kräftiger zu werden. Das Tattoo auf dem Arm ist das dunkle Mal. Es war in der Zeit von Voldemort Abwesenheit sehr blass geworden. Doch dadurch, dass er wieder da ist und das Mal bei Wurmschwanz gedrückt hat, ist es wieder deutlich erkennbar. Deswegen wusste Snape auch, dass Voldemort zurück ist und Karkaroff ist geflüchtet. Der Kampf der Zauberstäbe. Wie ihr richtig gesagt habt, haben Voldemort und Harry eine Phönixfeder von dem gleichen Phönix. Übrigens von Dumbledores Phönix. Ah. Die Brüderzauberstäbe wollen sich aber nicht so richtig bekämpfen, weswegen diese seltsame Dinge mit der Kuppel passiert. Die dem Zauberstab entspringt, sind die letzten Todesopfer von Voldemort. Aha, in umgekehrter Reihenfolge. Okay. Weswegen es auch falsch ist, dass erst Harrys Vater rauskommt und dann seine Mutter. Stimmt, die sind andersrum gestorben. Interessant. Ich wusste auch nicht, dass es von dem Phönix ist, der noch lebt, den wir ja kennen.
Ach so. Das habe ich mir irgendwie gedacht einfach. Weiß auch nicht warum. Ja.
Aber wahrscheinlich, weil das der einzige Phönix ist, den wir kennen. Ne? Ja. Dumbledore. Einer der Gründe, warum mich der Film nervt, ist, wie ihr auch besprochen habt, Dumbledore. Was ist aus dem smarten Typ geworden, der im letzten Teil den Zeitreisen Harry und Hermine Backup gegeben hat? Ein Buch ist ja zwar auch nicht ganz cool, aber es wird deutlich, dass er sich Sorgen um Harry macht und sich nicht erklären kann, wie Harrys Name in dem Feuerkelch kam. Hat der Film leider verkackt. Das Kraut für die zweite Aufgabe bekommt Harry im Buch von Dobby, womit Dobby fester Bestandteil von Hogwarts und Harrys Leben ist und sich in unsere Herzen arbeitet. Hab sicher noch was vergessen, aber dafür sind ja die anderen 50 Mails da. Viel Spaß bei den nächsten Teilen und bis bald. Gruß, David Acker, Bangering Dave. PS, wenn ihr den Kampf von Harry und Voldemort lahm fandet, freut euch auf Dumbledore vs. Voldemort. Der ist ganz cool gemacht. Das stimmt. Da war ein bisschen mehr los. Das war ja der im Ministerium.
Ja, das stimmt.
Wir haben noch 6 Mails.
Okay, dann machen wir die noch und dann machen wir bei Twitter das nächste Mal, weil wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, wir müssen auch gleich los.
Ah, du musst gleich los? Ja. Ah ja, okay. Oder sollen wir jetzt aufhören und das jetzt nächste Mal machen?
Ja, dann machen wir es so, dann hören wir jetzt auf. Wir haben jetzt auch quasi 2 Stunden voll.
Ja, okay. Also wir haben jetzt hier noch 6 Mail. Oh nee, wir haben nur noch 5. Ich sehe gerade, dass ich eine Mail hier verschoben habe, die hier nicht hingehört.
Ja.
Aber egal, wir machen trotzdem nächstes Mal weiter, machen wir vielleicht Sonntag oder so. Ne?
Genau.
Gucken wir mal.
Den nehmen wir mit rüber. Nichts geht verloren.
Genau, nee, nichts geht verloren. Also ihr merkt, wir sind hier sehr... und so weiter. Okay.
Und schreibt uns bitte weiter so fleißig.
Ja.
Unsere E-Mail-Adresse lautet
vimav@poolartists.de.
Oder ihr kontaktiert uns auf Twitter unter @vimav war weg.
Weil Vimav schon weg war.
Genau. Also da erreicht ihr uns, da könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt auch immer Eulenpost und die Zahl des jeweiligen Films, zu dem ihr eine Anmerkung habt, dazu schreiben als Hashtag, damit wir direkt Bescheid wissen, wo wir das einordnen müssen. Und ja, jetzt in ein paar Tagen geht's hier weiter mit uns beiden.
Genau.
Wir beide besprechen Film 6. Das ist die nächste Folge, die ihr hier zu hören kriegt.
Vielleicht kommt sogar die Eulenpost noch vorher.
Stimmt, das kann sein.
Aber wir versprechen nichts und falls wir auch
und
gar keine, übrigens gar keine Eulenpost mehr aufnehmen, bevor wir, also die Reihe machen wir immer pünktlich fertig und durch. Aber falls wir es nicht mehr schaffen, eine Eulenpost, weil da ganz viele uns so geschrieben haben, wo bleibt denn die, das, seid nicht böse, wir machen das dann zur Not ganz hinten dran, irgendwie eine 5-stündige Eulenpost
das
oder
stimmt.
so.
Also das, da geht nichts verloren, genau. Aber die Eulenpost kann, schaffen wir nicht so regelmäßig.
Genau.
Weil einfach wahnsinnig viel zu tun ist.
Ja.
Und Weihnachten vor der Tür steht,
genau.
Was ja quasi am meisten zu tun ist.
Gut.
Deswegen vielen, vielen Dank für eure Briefe und es macht sehr viel Spaß und motiviert sehr, hier weiterzumachen und so genau hinzugucken.
Ich verstehe auch so viel.
Ja,
also,
ich auch. Total.
Ja, voll geil.
Ja, mega geil.
Cool.
In diesem Sinne, macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Beamer. Beamer.